Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Dienstagabend, herzlich willkommen zur Folge 114 des Gadgetfunk. Draußen schneit, hier drin ist es nicht so warm, wie ich es gerne hätte. Darüber reden wir gleich nachher. Und ich starte jetzt mal die schnelle Rundumbegrüßung, weil heute sind wir wieder vollzählig. Belkan, wie geht's dir?
Hallo Carsten, ja, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich habe mich erholt und bin jetzt wieder am Start. Ja, Heiko, du bist auch dabei. Hallo.
Hallo Belkan, hallo Carsten, schönen guten Abend. Und bevor Carsten fragt, wo ich heute wieder stecke, ja, gleich vorweg, ich bin in Burgau, im 2G Pürsland, also Bayern, ne? Aber Carsten kennt das ja. Aber bevor wir uns hier in bayerische Gefilde vertiefen, wie ist denn das Leben so in Nordrhein-Westfalen über Mayern?
Es ist so wunderschön. Ich hier grüße euch alle zusammen. Guten Abend, Heiko. Guten Abend, Carsten. Guten Abend, Belkan. Hallo.
Guten Abend, Marian.
wie soll's hier? Oh, ist wunderschön. Guten Abend. Wie soll's hier sein im 2G-Land ohne Plus? Boah, wir wissen tatsächlich nicht, wie es
ach weitergeht. Nein!
Es ist so, dass unsere Regierung, ja, dass unsere Landesregierung uns gerade richtig, richtig hängend, schwebend lässt. Also Aussage von heute war tatsächlich, ja, wir warten jetzt nochmal morgen ab und dann überlegen wir, ob morgen Abend vielleicht und dann machen wir noch eine Sitzung und dann sagen wir vielleicht was.
Ja. Das hört sich ja so an wie das Interview mit Anne Will mit der Frau Baerbock und dem Rindner am Sonntag, ja?
Ja. Und alle rechnen natürlich damit, dass es wirklich Einschneidungen geben wird. Einschneidungen, was sind denn das?
War der einschneidende Versuch, eine Maßnahmen Alliteration. Geben wird. Ja. Alliteration gone wrong.
Ja, definitiv. Ist auch eigentlich nicht mein Metier, das ist eher so Kasten.
Ja, aber erzähl uns von einschneidenden Schneidungen, einschneidenden Schneisen.
Ja, wir wissen es ja noch nicht. Also, keine Ahnung. Aber man rechnet halt mit sowas wie Gastronomie komplett wieder zu. Alles, was Clubs ist, Stadien, bla bla bla, Sportveranstaltungen in jeglichen Formen.
Ja, Stadien sind, glaube ich, hier durch, ne? Also
hier seid schon durch mit der Firma.
In Bayern ist alles durch. An der Stelle nochmal, dicke Hasskappe geht raus. Ja, ich habe den ganzen November hart auf meine Apple Fitness Challenge November irgendwas hingearbeitet und hätte es auch knapp schaffen können, hätte ich gestern schwimmen gehen dürfen. Aber der komische Türsteher am Schwimmbad hier in Leipheim bei Günzburg hat mir gesagt, nö, du bist zwar geimpft, aber du hast keinen tagesaktuellen Test dabei. Verpiss dich.
Hat er wirklich verpiss dich gesagt?
Er hat gesagt, ganz nett gesagt, ja, unter Testen. Hab ich schon, ja, Alter, es ist 19 Uhr, wo soll ich jetzt einen Test herkriegen? Ja, hier ist 2G Plus. Oh, danke fürs Gespräch, ich gehe dann mal wieder.
Ja.
Alter Schwede. Ja,
ja, wenn du ganz viel Glück hast, ist vielleicht sogar schon übermorgen bei euch so, dass die Dinger auch nicht mal mehr mit Plus gehen.
Was geht mehr als...
Achso, du meinst, dass sie komplett zusperren? Ach,
ich wollte gerade sagen, 1G, ja, was macht das für einen Unterschied?
Ich wollte auch sagen.
Ja. Nur noch Genesene.
1G plus? Ja. Okay.
Ja, furchtbar. Furchtbare Geschichte.
Nee, das Furchtbarste ist ja wirklich diese Ungewissheit. Also so geht's mir zumindest. Ich werde immer wieder gefragt, wie schaut's denn bei euch aus? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr, mich da tagesaktuell zu halten, weil sich permanent beschränkt mein Leben einfach auf Survival-Modus und alles andere.
Ungewiss. Hast du schon Sandsackbarrikaden aufgebaut?
Die smarte Selbstschussanlage wird wieder hochgezogen.
Ungewiss plus Überreizung. Also du kriegst ja dann alle 5 Minuten eine andere Push-Benachrichtigung über das O-Wort, also Omikron. Und
hart. Ich weiß nicht, wer von euch, ich habe es ja eben kurz angeteasert, wer von euch zu faul zum Umschalten war nach dem Tatort am
Montag. Der übrigens gar nicht so gut gewesen sein soll, habe ich gehört.
Du, der war besser als der die Woche davor.
Das scheint zum Tatort-Schicksal zu sein, ja.
Ja, momentan ist alles nicht so gut, aber Anne Will war ziemlich lustig gewesen, muss ich sagen. Und es waren da die Frau Baerbock, der Herr Lindner, die Hauptstadt-Korrespondentin vom Spiegel, irgendwas mit K, nee, irgendwas mit A, Nachnamen habe ich nicht behalten, und die SPD-Dame von MacPom. Hm?
Die Frau Schwesig.
Frau Schwesig.
Ja, genau. Genau. Die hat noch mit zusammen mit dem Herr Spahn, der auch da war, mit die beste Figur abgegeben.
Das kann ich mir bei Herrn Spahn irgendwie gar nicht vorstellen. Aber ja,
alles okay. War besser als das, was Baerbock und Lindner da abgeliefert haben, muss ich echt mal sagen. Und die sind die ganze Tropfen geritten, dass ja heute der Bundesgerichtshof, die Karlsruhe, ja, Verfassungsrichter, Bundes irgendwas, die über die letzte Lockdown-Entscheidung gerichtet haben.
Ja, gerichtet. War eher eine Analyse, oder? War es recht? Es ging ja nur darum, war es rechtens oder nicht?
Genau, und zwar rechtens Punkt. Ja. Und die Gefühle haben die zwei das als wir warten mal, was da rauskommt, und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Die haben beide keine gute Figur gemacht.
Der Lindner ist ein bisschen in der Profilneurose gefangen, habe ich so den Eindruck.
Echt?
Ach, wie kommst du denn da drauf? So. Schaust du links, schaust du rechts?
Schaust du gelb? Du siehst so gelb aus. Geht's dir nicht gut?
Dafür, dass der eigentlich, also er wird ja weder Bundeskanzler noch stellvertretender Bundeskanzler, aber wenn man ihm medial folgt, hat man den Eindruck, es ist anders.
Das unterschreibe ich zu 100%. Und ich glaube, dir, Carsten, hatte ich zwischendurch mal gesagt, ich habe mir die Mühe gemacht, mal den aktuellen Koalitionsvertrag durchzulesen. Der sehr interessant zu lesen ist. Ja, das, was mein schwacher Intellekt dann verstanden hat, war auch ganz okay. Der gelbe Faden hat sich hart durchgezogen. Da war jetzt nicht so viel grün, nicht so viel rot, aber ganz viel gelb. Und ich glaube, er fühlt sich so ein bisschen als der Strippenzieher hinten dran, aber er hat so eine schlechte Figur am Sonntag gegeben, das war echt.
Der war wahrscheinlich müde. Die haben ja auch viel gearbeitet.
Das kann sein, ja. Der war wahrscheinlich am Samstag mit Baerbock saufen, deswegen haben die so schlecht ausgeschaut.
Die säuft den auf jeden Fall.
alles schwierig. Ja, was denkt ihr? Gibt es noch einen Lockdown?
Schwierig. Für alle?
Ja, irgendwo bestimmt.
Ja, ist ja jetzt eine Sache, ne?
Also de facto den Lockdown für Ungeimpfte, de facto.
Nur, definitiv. Wie willst du den durchsetzen? Also das ist ein schönes Schlagwort. Ich weiß auch nicht, ob man da aus Österreich irgendwelche Erfahrungsberichte schon hat. Na, die sind ja dann gleich von Lockdown für Ungeimpfte auf komplett Lockdown rübergegangen, gell? Aber wie willst du das durchsetzen? Ja. Da musst du jeden, der auf der Straße ist, kontrollieren, theoretisch.
Ja. Carsten, das lässt sich genauso einfach umzusetzen wie die 3G-Regel für den öffentlichen und Fernverkehr. Nicht Nahverkehr und Fernverkehr, nämlich gar nicht.
Wobei ich sagen muss, das funktioniert hier in der Umgebung recht gut mit dem öffentlichen Nahverkehr und den Kontrollen tatsächlich.
Sagt der Autofahrer.
Wie gesagt, ja.
Sagt der Autofahrer, Chapeau, der jeden Tag mit zig Leuten die öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu tun hat, so wie mindestens zweimal die Woche selber.
Ja, System durchgespülte zweite und dritte Meinungen, ja, das haben wir gern.
Genau.
Also mein Kumpel, väterlicherseits.
Genau, die Katze vom Freund von meiner Schwester,
die ihn im Impfnachweis gefragt hat.
Hat gesagt. Ja, nee, keine Ahnung. Ist schwierig ich habe heute schon mal gesagt, also ich glaube selbst ich, und ich bin ja, ich möchte mich nicht als Pazifisten bezeichnen, aber ich habe eigentlich schon einen dicken Geduldsfaden sehr häufig, aber ich glaube, der meine ist auch langsam ein bisschen durchgescheuert. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Ne? Ja, Heiko, dir habe ich noch zwei Geschichten erzählt vom Wochenende. Es nimmt ein bisschen überhand, so dass das meine Toleranzgrenze erreicht ist.
Mhm. Kann ich nachvollziehen. Zumal wir ja, also du, meine Wenigkeit, ihr anderen beiden da oben ja auch. Wir sind ja alle so schön vorbildlich, sind losgelaufen, haben uns Impfungen besorgt, um ein bisschen zu meinen, wir
könnten
ja so wieder ein bisschen einen normalen Alltag haben in gewisser Weise. Ne? Und das frustriert halt. Das ist einfach der Punkt.
Ja.
Ganz ehrlich sagen. Hätte ich mich bewusst gegen eine Impfung entschieden, würde mich das ehrlich gesagt gar nicht so sehr frustrieren momentan. Dann würde ich mich jetzt zu Hause einbuddeln. Nee,
das ist denken, der Scheiße, Punkt.
Du die ganze Zeit Tweets absetzen, die da heißen, na, guck doch, hier die Impfdurchbrüche bringt ja gar nichts, der Scheiße.
Nein, das ist ja Humbug. Das ist ja absoluter Schwachsinn.
Ja,
das
sind uns, glaube ich, alle einig, dass das
Schwachsinn ist. Aber eine schön, es geht auch immer um die Einfachkeit der Nachrichten. Und das ist was schön genau, Konsumierbares. Das versteht jeder, wenn du das so sagst, ob es wahr ist oder nicht. Wahrheit ist halt sehr häufig komplizierter als irgendwelche Schlagwörter, die viel besser munden.
Apropos konsumieren. Wir hatten ja eben schon den Koalitionsvertrag.
Ja, genau deswegen habe ich auch den Koalitionsvertrag gelesen, aber ich habe nicht mehr als 4 Zeilen dazu gefunden, wenn du auf das Cannabis-Thema ansprechen möchtest. Ja, es sind mehr als 4
Zeilen, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zeilen.
Ja,
es sind 9.
Nur 4 mit dem richtigen Inhalt.
Man merkt schon wieder, dass Marian eine Woche ausgesetzt hat.
Der hat Nachholbedarf. Nicht nur beim Informieren, sondern auch beim Konsumieren.
Du brauchst doch bloß den.
Maja, du weißt nur, dass es, nur weil das in den Koalitionsvertrag drinsteht, heißt auch lange nicht, dass du mit der Bomb zwischen den Beinen durch Dortmund fahren darfst, ne?
Auch nicht, wenn es eine E-Bomb ist. Ach
Mist, ey. Mann.
Du war doch ein Verdampfer. Aber was wolltest du gerade sagen, Maja? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ich wollte eigentlich dich fragen, ob du diese Sätze gelesen hast.
Ja, natürlich habe ich es gelesen und ich bin genauso schlau wie vorher. Abgesehen davon, dass ich mir einen ganz anderen Rotz da reingezogen habe, der sich aber gar nicht so schlecht riecht, muss ich an der Stelle sagen.
Ja. Umso schlimmer. Aber,
ja?
Aber ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, was da am Ende drin stand jetzt oder drin steht, was vorher immer so, wir wollen wir nicht so wirklich, wollten ja nur die Grünen so. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken. Ja,
wichtig ist, dass
in lizenzierten Geschäften ein.
Das ist doch Maßgabe für alle.
Gleichstellung zu Alkohol am Ende vom Tag, Entkriminalisierung. Und was ganz wichtig ist, es gibt ja noch nicht so viel belastbares Material dazu, sag ich mal. Aber der Ideenansatz oder der Vorschlag, wie auch momentan hast du ja als illegaler Kiffer das Problem, wenn du am Samstagabend einen Joint konsumieren würdest und am Montag kontrolliert werden würdest, wäre aufgrund der aktuellen Gesetzeslage und der Messdaten und Grenzwerte, wärst du reif.
Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du noch überhalb dieses 1 Nanogramm Grenzwertes liegst.
Genau, ja. Von diesem Abbauprodukt. Und wenn du jetzt alle 4 Wochen oder jede Woche samstags konsumieren würdest, montags Auto fahren würdest, es geht ja exponentiell nach oben, was da an Abbauprodukten entsteht. Und das ist ja genau die Problematik. Und da sind die Ideen, wie das zu regeln ist, ganz gut. Sehe ich sehr, sehr positiv, was diese Strafverfolgung im Straßenverkehr und der Kriminalisierung angeht, eben, dass du unter Einfluss von Betäubungsmitteln dann am Straßenverkehr teilnimmst. Die Ansätze sind alle super. Das Einzige, was eben noch nicht klar ist oder was noch ausgesprochen werden muss oder ausgehandelt werden muss, ist dann die Abgabe, ob das über die Apotheken, wie momentan auf Rezept erfolgt oder über gesunde Verkaufsstellen. Das sind alles Dinge, die es noch zu klären gilt, aber ansonsten.
Genau, aber da ist ja schon genau der Punkt drin und das ist ein wichtiger Punkt, in lizenzierten Geschäften ein. Und damit ist schon mal der Punkt raus, nur Apotheken zum Beispiel. Das ist schon erledigt damit, weil es wird auch andere Geschäfte geben.
Ja, ich hoffe.
Wieso? Die können doch auch sagen,
kaufen kannst.
Die können doch sagen, dass nur Apotheken lizenziert sind.
Nee, FDP, Wirtschaftspolitik, Riesen-Cannabis-Industrie im Hintergrund.
Die wollen 5 Milliarden Steuergelder einsammeln. Das denn
dann aus, so eine Packung?
Exakto.
So eine Banderole,
ja, klar. So wie im Teeladen halt.
Das ist so abstrakt für jemanden, der in den 80ern geboren wurde und dauernd das mit
an der holländischen Grenze
wohnt. Also richtig nice ist.
Die Staaten oder die USA haben das ganz gut vorgemacht in gewissen Staaten, wie das ganz gut zu handeln ist. Nämlich in staatlich lizenzierten Abgabestellen oder Coffeeshops, ja, ähnlich wie in Holland. Mhm. Nur dass das Zugriffssystem für diese Shops wesentlich besser kontrolliert ist. In Holland, also wir wollen nicht dass die holländischen Zustände, weil da ist nämlich auch die Belieferung der Coffeeshops mehr oder weniger kraut so. In den USA ist das sehr viel besser ausgerüstet und reglementiert von Staatsseite her und somit dann auch die ganze Supply Chain, ja, muss man sozusagen sehr viel ausgereifter. Und dann macht das natürlich auch Sinn zu sagen, na gut, du kommst nur über 18 in diese Abgabenstellen rein, kaufst dir deinen getesteten Chip, der wurde auf der Speise- oder Konsumkarte oder Produktangebotskarte genau siehst, was hat wie viel THC-Gehalt und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr transparent und sehr verantwortungsvoll. Und das gibt dem illegalen Handel natürlich schon sehr, sehr hart Kontra. Also es macht schon mehr als Sinn, das auf diese Art und Weise zu machen. Aber wir sind gespannt. Ja, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten nicht sehen, in welche Richtung das geht. Und hoffentlich schaffen sie es noch vor Ende der Legislaturperiode.
Ich hoffe auch, dass das Ganze so 2 Jahre maximal in Anspruch nimmt, um das durchzusetzen.
Das wird ein heißer Ritt. Das wird echt ein heißer Ritt.
Ja, nice war ein Bekannter aus Kalifornien, schickte mir ein Bildchen. Der kriegte in so einem Geschäft, die haben Pfandgläschen. Die haben keine Tütchen mehr und nix, sondern Gläschen. Ne? Und du musst quasi, wenn du da das erste Mal was holst, musst du dir so ein Pfandgläschen quasi kaufen. Ne?
Ja, die wollen aber noch bringst, mehr Cash machen. Weil sie,
und dann bringst du das halt...
Ich bring's nicht zurück.
Ja, und dann bringst du das halt beim nächsten Mal wieder mit und dann kriegst du, ne, im Austausch hast du so ein kleines Gläschen. Oh, das ist nicht, auch noch der Umweltfaktor on top.
Rock'n'Roll, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn.
Ich finde, also Rock'n'Roll ist da auf jeden Fall gegeben. Das ist alles... immer noch ziemlich cool, glaube ich, wenn du drauf stehst. Und wenn du halt in so, also ich fand es halt in Kalifornien, aber auch in Nevada, wird mal ziemlich cool. Du stehst in so einem Etablissement und kriegst einfach eine Fachberatung. Du fragst einfach, was ist cool hier? Und dann erzählt er dir über die Vorteile da und da, bisschen hier, mehr Downer, mehr High, mehr Breit, mehr irgendwas und willst du eine gute Zeit, willst du eine richtig gute Zeit und dann nimmst du hier und überhaupt und das hat einen gewissen Charme, muss ich sagen.
Ja.
Hat echt einen gewissen Charme.
Ja, zumal es ja wirklich so ist, ne? Also, oh, ich habe so ein bisschen Rückenpenne hier, ne? Und wenn du dich wirklich gut auskennst mit den Sorten und viele Sorten zur Verfügung hast, dann kannst du wirklich eine Sorte raussuchen, wo du nicht viel High hast, die aber voll auf die Schmerzen wirken und so weiter. Und dann, es ist mega gut, aber dafür musst du halt die Kenner haben und natürlich auch die Auswahl am Angebot. Ne?
Ja. Also, am schönsten war immer der Abschlusssatz von den Verkaufsberatern dort gewesen. Und dann so, Pre-Roll hier, dies, jenes. Und dann, okay, ich pack's dir hier in diese kindersichere Verpackung. Und ich pack den Kassenzettel mit rein, denn wenn die Cops dich anhalten, hast du das Regal gekauft.
Ja.
Also sehr cool. Also, wenn es in die Richtung geht.
Ich denke, das wird auch hier in Deutschland zukünftig so sein, dass wenn du dann mit dem Zeug durch die Straßen läufst und so weiter, dass du den Kassenbon als Nachweis dabei haben wirst, müssen und. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass so ein Kram hier dann genauso auch kommt
Spliff, und eingesetzt wird. Außer Reichweite von Kindern nur aufbewahren.
Ja. Und ich sag's nur ungern, aber ich glaube, ich habe ein paar Minuten gebraucht, um die kindersichere Tütenverpackung da wirklich aufzumachen und das Ding rauszuholen.
Also die war gut kindersicher.
Ja, wir werden sie nach Deutschland importieren, ja. Wenn die Zeit gekommen ist. Denn Zubehör fürs Zubehör macht immer Sinn. Aber okay, das ist ja nur ein Teil des Koalitionsvertrags, ja. Der Rest macht in vielen Zügen auch Sinn, aber mir hat so manchmal ein bisschen die grüne Idee dabei gefehlt. Also ich glaube, die Grünen werden da internally so ein paar Diskussionspunkte haben für die Zukunft, aber na gut. Wir sind ja auch kein Politik-Podcast, von daher gehen wir einfach ganz wohlwollend über die Punkte hinweg.
Ja. Nope. Ne, so Sachen wie die Bürgerversicherung sind nämlich nicht drin und so und ja, blablabla. Bla, bla. Ja. Soll es auch gewesen sein, ne?
Brauchen wir noch ein bisschen Stoff für die kommenden Folgen. Ja, wir haben uns ja jetzt in der Konstellation jetzt irgendwie nicht gehört. Wie ist es euch so ergangen? In den letzten 14 Tagen, 3 Wochen.
Ha, was soll ich sagen? Ihr habt's ja mitgekriegt, ich war letzte Woche nicht da, also dementsprechend war scheiße.
Ja, und für uns erst ohne dich, ja. Ja.
Relativ stressig die letzten Tage insgesamt. Also das Wochenende war wirklich die einzige Erholung, die ich hatte, wo ich mich mal echt so ein bisschen entspannen und ausspannen konnte. Und dann bin ich doch direkt Samstagmittag auf der Couch eingepennt, weil ich so fertig war. Werd 1,5 Stunden später wieder wach und hab mir irgendwie meinen Nacken so verrenkt. Ne? Ich hab
vielleicht solltest noch ein du Ziehen die hier. Folgende Sorte echt probieren. Warte, schick dir mal einen Link.
Sehr gut, Belkan.
Super, Belkan.
Ich habe jetzt schon Angst gehabt, dass er dachte, es ist Montagmorgen und direkt ist es, er ist direkt ins Büro gefahren. Ja, aber.
Ja.
Nein.
Ja, nein. Da hast du also eine stressige Woche hinter dir.
Hm? Nee, aber dieses scheiß Nackengedöns, ne, das nervt mich echt. Ne, seit Samstagmittag.
Liebe Hörerschaft, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie Marian die ganze Zeit hartnäckig auf seinen Nacken deutet, ja, würdet ihr schmunzeln. Wir probieren das hier nachzutun. Also Maya deutet jetzt auf seinen Nacken.
Hast du den Nacken? Ja, mit einer Vehemenz.
Also heute ist alles auf Maya. Alles auf Maya.
Ja, heute geht alles auf meinen Nacken. So.
Hey, ich hab's super Belkan. Ja.
Ja, und zwar Magen-Darm. Und jetzt, hey. Jetzt fragt ihr euch, woher hatte das her? Natürlich Kindergarten-Zwillinge, die haben das mit nach Hause gebracht. Wo ich mir ja dann automatisch die Frage stelle, die haben ja so viele Corona-Maßnahmen in dem Gebäude. Wie kann es sein, bei den ganzen Maßnahmen, die man dann hat, dass man so mit Abstand die primitivsten Bakterien nicht im Griff hat? Frage ich mich.
Ja, aber das ist ja common shit momentan. Dein Immunsystem ist einfach seit 1,5 Jahren nicht mehr gewohnt, mit sowas umzugehen, weil du maskenbedingt durch die Gegend rennst oder ja, nur zu Hause warst.
Ja? Die Kinder werden getestet und so. Und alle, die auch nur einen Anschein von irgendeiner Erkältung haben, da wird angeraten, hören Sie mal, Ihr Kind hat, Ihrem Kind läuft die Nase. Wobei ich sagen muss, unsere Kinder laufen seit Ende August die Nasen. Das ist ja eine never-ending story. Nichtsdestotrotz schafft es so ein Darmkeim, irgendwie sich durch diese ganzen Maßnahmen und Hygienevorschriften, die es ja da gibt, durchzusetzen und Belkan anzustecken.
Naja, der Belkan, sobald es seine Kinder hat, hast du es. Also das ist ja, ne?
Ein Vöglein aus der BioNTech-Gemeinschaft hat mir aber auch gezwitschert, dass die mRNA-Impfstoffe, so gut wie sie sind, um Corona aufzuhalten, das Gesamtimmunsystem ein bisschen runterdrücken. Nicht viel, aber halt ein bisschen. Somit könnte wahrscheinlich die Triggerschwelle für
den Heiko, ja, das mag ja sein, aber wovon
aber
Marian, wovon Belkan hier redet, ist das, you've been there, ich war dort, du hast keine Chance. Als ja, erwachsener Mensch gegen...
Ich wollte mir auch nur gerade eine Begründung aus den Fingern saugen.
Nein, es ist viel einfacher.
Da du hast als, von Marian.
Deswegen fand ich es ja so gut, Entschuldigung, Carsten, dass Heiko gerade dieses Magen-Darm-Krams-Bakterien als Common Shit bezeichnete.
Nee, weißt schon, ne? Magen-Darm und so, ne? Nee, aber um den Satz zu Ende zu bringen, als erwachsener Mensch, als Elternteil, du hast keine Chance gegen Kindergartenbakterien und Krankheiten. Nicht die Bohne. Und gewöhn dich dran, Belkan, auch nicht es wird Grundschul nicht besser.
Oder weiterführende Schwulbakterien.
Na, vor allem Belkan ist jetzt in der genialen Konstellation, you've got the best of both worlds. Der Große bringt die Schulviren, gegen die hast du schon keine Chance. Und parallel kommen die Kleinen mit den Kindergarten- und Krabbelgruppen-Viren und Bakterien. Ja, feel blessed, amigo. Das geht irgendwann in...
Darüber. Irgendwann kriegen die mich dran. Irgendwann krepiere ich wegen den kleinen Monstern.
Ja.
Die sich da gegenseitig anstecken. Ja, aber ist aber wirklich so. Ich hatte nämlich direkt als der Ältere irgendwo in den Kindergarten kam, ein paar Wochen später direkt Hand, Mund, Fuß. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist an meinem Körper, dass das so, das ist sowas.
Hand, Mund, das ist Fuß, im Grunde ist auch Maul und Klauen solche.
Und dann guckst du da, die haben da so eine Wand, da stehen die ganzen Krankheiten drauf, die die da haben, die aktuell vorkommen. Und
die
dann
sie haben könnten. Kein, die ja, sie gleichzeitig genau. Züchten im Labor und dann im Kindergarten.
Genau, die resistenten Kindergartenkeime.
Melanchthon angezapft wird von den Kindern aus der Kindergartengruppe. Ja. Nee, Adichrom, wie heißt das Ding? Adichrom? Ja, ist egal. Entschuldige, Belkan.
Adrenochrom oder so.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich
dachte, das wird aus der
Hinterhand. Bin ich froh, dass ich noch lebe. Was soll ich sagen?
Ja, schön, dass du heute wieder bei uns bist. Wir haben die Fahnen hochgehalten.
Oh, nicht nur die.
Dankeschön. Ich habe auch eure Genesungswünsche vernommen und danke euch an dieser Stelle. Das,
ja. Geschehen.
Durch dieses Piepsen und Tinnitus, was ich hatte, könnte ich auf jeden Fall noch die Folge hören.
Das hört sich jetzt eher nach Intensivstation an. Kann. Das Piepsen der Herz-Lungen-Maschine nebenan.
Das war zu laut für den Podcast. Die Mikrowelle des Popcorns. Was ist
das? Eine Kirschkernkiste für deinen Magen.
Ja, das meinte ich auch.
Hoffentlich verwechselt es kein Pfleger auf der Intensivstation momentan, ja? Ah, ist ja böse. Aber wir haben ja gelernt, ne, auf Intensiv fast nur ungeimpft. Mhm. Und die kriegen auch noch Freiflüge durch die Republik momentan. Das ist voll crazy.
Mhm. Was für ein Aufwand.
Voll crazy.
Ich meine, klar. Ja.
Ja, ist krass, ne? Und dann, also auf der einen Seite siehst du, was da für ein Aufwand betrieben wird und was für Krankenwagen-Kordons da durch die Gegend fahren und Lufthansa-Maschinen unter Pandemiebedingungen da abgefertigt werden. Und dann siehst du oder hörst du, also an der Stelle Hörertipp, ne, der letzte Spiegel-Podcast aus Sachsen mit vielen Originalstimmen. Hört euch das mal an.
Das ist nichts, da musst du, glaube ich, konkreter werden. Ich glaube, Spiegel hat 35 Podcasts. Ist das Spiegel der Tag oder?
Oh, Entschuldigung. Es war irgendein Spiegel-Podcast mit ganz vielen Originaltönen aus Sachsen. Und nach 10 Minuten musste ich ausmachen, weil ich gedacht habe, ich muss in die Ecke brechen. Hm. Ja, es war, glaube ich, live und direkt aus dem
Herzen. Ich habe ganz kurz im TV, ich glaube, war es RTL, so ein Intensivstationsbett gezeigt. Da lag so einer drin, der Impfgegner
ist. Ja, ein leeres findest du nicht mehr zurzeit.
Nee, das ist, leider ist so. Dazu erzähle ich euch gleich auch mal was. Naja, auf jeden Fall lag der dann da und der Arzt war da, der im Grunde das Leben gerettet hat, weil er war wirklich ein schwerer Fall. Und der hat im Bett, während die aufgenommen haben und der Arzt gesagt hat, was der alles an dem machen musste und wie viele Stunden der dafür da gebraucht hat und dass das alles auf der Kippe stand und wie alle und fix und fertig der Kerl ist, sagt der Patient, dass er das immer noch nicht glaubt, dass es das gibt und dass es furchtbar ist, dass die Leute gezwungen werden, geimpft zu werden und. Ja, und dann sagte der Arzt, okay, das sind Dinge, ja, ich hab hier gemacht, was ich machen konnte und hat geklappt und hindert ihn keiner daran, nochmal rauszugehen und sich das Zeug nochmal einzufangen. Können wir nichts gegen tun. Ist so.
Ja. Muss direkt die Krankenkassenkarte einziehen, durchschneiden, wegwerfen. Tschüss.
Das vereinbart sich nicht mit dem neuen Koalitionsvertrag, Heiko.
Was ist das mit der Krankenkassenkarte? Warum? Weil es jetzt digital gibt, oder was?
Nein, weil sie geschrieben haben, dass sie auch Leute, die ungeklärten versicherten Status haben, irgendwie gesetzlich krankenversicherungstechnisch
eingliedern. Ja, also eine Grundversorgung ist ja okay. Hier ist ein Pflaster, hier ist ein Aspirin.
Genau, tschüss. Wir müssen Abstriche machen, seit es die Praxis nicht mehr gibt.
Entschuldigung, ich bin da echt mit meinem Verständnis am Ende.
Ja, natürlich. Das ist, also ich bitte dich, also jeder, der da noch in irgendeiner Form Verständnis für hat, weiß ich nicht, ist mittlerweile durch.
Es ist auch tatsächlich so, dass wir in Mönchengladbach die Problematik haben, dass es generell keine Betten mehr gibt. Da gab es einen Fall in unserem Bekanntenkreis, da wurde jemand, dem es, naja, im Grunde, der da was nicht vertragen hat und kollabiert ist, einen Rettungswagen gerufen, der kam dann auch und dann haben die dem gemessen und ne, alles Mögliche gemacht und dann haben die gesagt, nee, komm, das ist uns zu kriminell, wir müssen den mitnehmen, waren dann in dem Krankenwagen und sind nicht losgefahren. 20, 25 Minuten später hat man dann an die Tür geklopft von dem Krankenwagen. Was ist da los? Warum ist das los mit unserem Opa? Sorry, wir haben von niemandem die Zusage für ein Bett bekommen. Wir haben keinen, wir können den nirgendwo unterbringen. Mhm. Wir versuchen es jetzt mal in der Nachbarstadt, Krefeld. Wenn wir da kein Feedback geben, dann bringen wir Opi wieder zurück, weil, ja, das kann ja nicht sein. Sie haben doch selber gesagt, dass es dem nicht so gut geht und dass der über Nacht beobachtet werden sollte. Ja,
nur was sollen sie machen?
Ja, und der hat dann auch gesagt, glauben Sie mir, wenn wir auch nur eine Zusage für ein Bett hätten, wären wir schon längst weg hier.
Eben. In Hamburg setzen also sie Chemotherapie weil es nicht nicht mehr darstellbar ist.
Ja. Unglaublich.
Und wahrscheinlich nicht nur dort. Ja. Also sprich Krebskranke, die dringend Behandlung bräuchten und vielleicht noch eine Rettungsheilungschance hätten, kommen auf die Warteliste mit ungewissem Ausgang, weil die Kapazitäten einfach ausgeschöpft sind.
Ja, aber guck doch mal, wir haben jetzt eine...
Zu 95% durch Ungeimpft und das ist das, ja, was total, mich zu
rasen. Aber man darf auch nicht, also man darf nicht sagen, dass jetzt das Gesundheitssystem komplett versagt oder so. Ich meine, in Gladbach, da gibt es...
Nein, da kann auch so ein Gesundheitssystem
ist ja auch nicht so.
14.000 Betten in München-Gladbach, aber es gibt auch eine 250.000 Menschen als Einwohner hier. So, und wenn die alle zu doof sind, um sich da ein bisschen fernzuhalten oder... Nee, also das ist unfair. Ist ja nicht jeder doof. Es passiert ja auch so, dass man angesteckt wird, ne, obwohl man aufpasst und. Das gibt's alles. So, aber man darf nicht
unterschätzen. Wie der Herr Kimmich zum Beispiel, der Arme.
Ja, okay, das ist ein ganz tragischer Fall.
Der Arme.
Sarkasmus-Mode.
Achso, Sarkasmus-Mode on, da gehen in dem Moment gehen noch Genesungswünsche an Björn Höcke raus.
Ja, den hat's ja...
Heißt er nicht Bernd?
Der
heißt Bernd.
Durcheinander.
Aber Frau Weidel scheint genesen zu sein. Die hat heute schon wieder rumgegeifert.
Oh Gott im Himmel.
Shit. Ja, Alter. Als Arschrecken.
Immer 50. Die Falschen.
Ja. Es trifft eh immer die Falschen und momentan, glaube ich, zu genüge Falschen.
Ich glaube, das war bei Spitting Image, als ich Alice Weidel und Adolf Hitler getroffen habe.
Hört sich
ja. Apropos, ja, ich habe die Spitting Image Folgen gesehen, die letzten. sehr.
Wo läuft das? Krude. Auf Sky, oder?
Auf Sky. Und also ich glaube, in der normalen Ausstrahlung sind sie jetzt durch, jetzt ist es auf Abruf halt. Ne?
Ich habe die letzten Folgen sonntags dann per Accident gesehen und habe mich an eine Konversation hier im Podcast mal zurückerinnert. Okay, ja, es gibt das Bitting Image und habe jetzt mal auf YouTube dann alles nachgeguckt. Ziemlich gut, aber hart.
Ist übrigens die aktuelle, über die wir gerade reden, heißt The Krauts Edition, weil es halt nur um die Deutschen geht und unsere deutschen Politiker und bla bla bla.
Ist es nicht eh eine deutsche Produktion? Dachte ich. Nee, das Original ist Englisch, das ist klar. Ich dachte, das, was Sky ausgestrahlt hat, ist extra für Deutsche von Deutschen produziert worden, mit deutschen Puppen und...
Also, ja, genau. Also das ist das, was jetzt lief,
die Staffel. Ist nicht die extra eine Folge, hier für hier produziert Staffel. Worden.
Genau.
Okay, now we're talking.
Die ganze Staffel, genau. Aber die zwei beiden anderen neuen Staffeln oder die erste der neuen Staffeln, die englische ist schon gelaufen bei Sky und die zweite läuft jetzt auch an, die englische. Ja, also du hast beide hier.
Ja, dann ist ja supi.
Ja, ne?
Ja. Jetzt habe ich mal eine Frage an Marian, um mal das Thema ein bisschen zu wechseln. An unseren Heimwerker, Marian. Du hast ja bestimmt die letzte Folge nachgehört. Da haben wir unter anderem über den Schwarzen Freitag geredet und super Sonderangebote. Ich habe zugeschlagen. Und zwar genau wie ich, als wir Aufnahmen schon befürchtet habe, dass ich es tun würde. Heiko, was habe ich mir besorgt? 2 Tado Heizkörperthermostate. Doch.
Nein.
Hab ich.
Okay, warte, E-Mail zurückrufen. Okay, cool. Sind Sie
angekommen? Ja, natürlich sind Sie angekommen. Und drum vielleicht kannst ja auch du, Heiko, mir helfen oder Belkan, der alte Bastler. Folgendes Problem. Heizkörperthermostate sind so diese, ich formuliere es jetzt mal hoffentlich verständlich für alle, diese Schraubköpfe an Heizungen, mit denen du die Drehregler
ja, von Frieren aus
genau.
Ein Heizungsthermostat.
Ja, aber das kann sich ja nicht jeder was drunter vorstellen, eventuell.
Knauf, im Grunde
Knauf, es hören ja auch Kinder zu.
Also so 13er Mutter und so.
Genau.
Und überhaupt.
Also ich würde ja jetzt normalerweise würde ich jetzt ein Bild einblenden, wenn wir jetzt im Livestream wären oder so, wie so ein blödes Heizkörper.
Ja, es gibt tatsächlich tausende unterschiedliche davon, deshalb kommen die auch mit ganz vielen Adaptern. Ja. Alles gut und schön. Ich habe den richtigen Adapter. Ich habe die Dinger angeschraubt und ich muss sagen, also so softwareseitig ist das Ding schon echt ganz hervorragend gelöst. Also das macht wirklich, wirklich Spaß und Einrichtungen, Installations, Benutzerführung, allererste Sahne. Also es gibt schon einen Grund, warum die Dinger ein bisschen hochpreisiger sind. Jetzt zu, doch, es regelt schon auch, aber ich habe den Eindruck, es regelt, es heizt nicht so, wie es vorher hat heizen können.
Nö, natürlich nicht, weil du hast ja keinen separaten Raumthermostat dir mitgekauft.
Das richtig? Ist da integriert angeblich.
Ja, ja, das ist schon richtig. Aber
das ist jetzt ja integriert direkt am Heizkörper.
Thermisch Physik, genau. Danke, thermisch Physik, stell dir das vor. Du kannst dir keinen, und das geht bei Tado, glaube ich, nicht. Du kannst bei Tado, glaube ich, kein Offset einstellen.
Ein da bin Offset ich mir jetzt
nicht
jetzt
ganz sicher, aber ich meine, Tado kann das nicht. Ein Offset heißt, wie viel muss die Temperatur, die er da am Heizkörper erkennt, abweichen.
Doch, haben sie, heißt anders.
Grad Celsius, um die korrekte Raumtemperatur zu ermitteln. Weil diesen Wert, den musst du sehr genau einstellen.
Mit bei einer Waage wäre es der Tara-Knopf. Ja? Um es mal zu vereinfachen.
Okay. Ja, also ich habe, also was mich irritiert hat, ist ja nicht mein erstes smartes Heizkörperthermostat. Die vorigen hatten zum Beispiel eine Temperaturanzeige, die sind hochgegangen bis 28, 29 Grad, je nachdem. Tado ist bei 25 gedeckelt. Oh. Kann das sein? Macht das Sinn?
Ja, wegen Energiekosten. Das ist halt, ne? Ist ja ein innovativer Anbieter, ja, ne?
Da kommt das Tara-Thema.
Ja, da muss man also, muss man irgendwie einen Jailbreak rausfinden oder einen Workaround.
Nee, also die 25 Grad, die du da einstellen kannst, beziehen sich auf die Raumtemperatur. Allerdings die Abweichung, die musst du ja ihm vorher einstellen. Das heißt also, dass die 25 Grad am Heizkörperthermostat theoretisch auch 28 Grad sein könnten. Du
ihn also betrügen.
Wenn umgekehrt, 25 Grad Raumtemperatur sind wahrscheinlich 28 Grad am Heizkörper.
Ja, wahrscheinlich ist das eine Anzahl. Also was mich auch irritiert hat, die anderen Thermostate, die ich hatte, haben halt so einen richtigen Installationstest gemacht. Hast du wirklich gemerkt, wie der Motor auf maximal gefahren ist, auf minimal gefahren ist und hat sich auf die Weise dann justiert. Das haben diese Tados gar nicht gemacht. Die waren einfach sofort einsatzbereit. Das hat mich schon ein bisschen irritiert.
Ja.
Wie will der? Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass jetzt weniger geheizt wird bei mir, was ja grundsätzlich gut ist, aber es wird arschkalt.
Ja, du musst halt gucken, wie du deine Raumtemperatur korrekt einstellst. Also das ist übrigens einer der Hintergründe, warum ich mich seinerzeit für die Danfoss Z-Wave Thermostate entschieden habe, weil Danfoss hat quasi von Haus aus fest einprogrammiert in diese blöden Geräte das Gleiche, was die in ihre ganz normalen Danfoss Heizkörperthermostate quasi physikalisch integriert haben. Das heißt also, den Wert, den er da anzeigt, diese 21 Grad, wenn ich die auf 21 Grad stelle, da ist da an dem Thermostat aber irgendwie 26, 27 Grad, bevor er quasi diese 21 Grad liest oder lesen kann. Und das kannst du wirklich nur genauer haben mit einem separaten Raumthermostat, also mit einem
Thermometer heißt
Temperaturdingels-Sensor, der separat
Temperaturausgleich genau, heißt es bei Tado.
Der Anlage meldet.
Dein Thermostat. Ja,
und wie viel Degrees plus minus kannst du da einstellen?
Das steht hier nicht in den FAQs. Aber hier steht, das Thermometer kann zum Beispiel 22 Grad erfassen, während Tado 20 Grad misst. Der Temperaturausgleich beträgt dann plus 2 Grad. Wenn das Thermometer im umgekehrten Fall 16 anzeigt, wenn Tado 19 misst, beträgt der Temperaturausgleich minus 3 Grad. Das heißt jetzt, ich muss ein Thermometer auf meine Heizung stellen.
Nee, in den Raum.
Also du musst ein Thermometer dahin stellen, wo du gerne deine Temperatur erreichen möchtest. Also hier
bei meinen Füßen quasi.
Ne? Ja, aber Füße immer schwierig.
Füße am meisten
weißt
kalt.
Du selber, Bodenwärme steigt nach oben. Ja, ich weiß, aber da brauchst du eine Fußbodenheizung und kein Thermostat.
Oh, siehst du das hier?
Nein, siehst du nicht.
Nein, du hast einen total fancy Hintergrund mit der Weihnachtsdeine. Achso, der Klassiker.
Ja, dieses Gerät, mein lieber Carsten.
Wir fassen uns in Worte. Carsten hält gerade einen klassischen Heizlüfter hoch.
Ja, mit dem er quasi seinen
Betrieb die ganze Energieersparnis, genau, die er durch die Thermostat in einer Saison macht, zunichte macht.
Ja, innerhalb von 5 Sekunden.
Windrad produziert.
Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir da unten ein Lagerfeuer anzünden soll, aber ich bin irgendwie davon abgekommen, von der Idee. Na, das kommt halt, ich habe halt hier auch leider nicht die besten Fenster.
Keine gute Werbung für Tarnung.
Ja, nee, wenn der Workaround so einfach ist, dass man hier relativ schnell, ich glaube, du warst gerade eben weg. Es geht um den Temperaturausgleich, den kann man an...
Ich hab schon verstanden, wo dein Problem ist.
Ja, an meinen Füßen. Das Problem ist momentan ja, wirklich an meinen Füßen, aber vielleicht bekämpfe ich das auch mit zwei Paar Socken.
Wie wär's denn einfach mit so? Wie wär's denn einfach mit so Filzlatschen? Diese guten alten klassischen Filzlatschen.
Selbst gestrickte Socken
sind. Ja, aber gerade die steigt mir auf den Deckel.
Ja, aber Filzlatschen halten viel wärmer und
kriege ich feuchten Fuß, sehr geil. So. Krieg ich Fußpilz und Schweißzeh. Nee, mir ging's.
Das wäre cool.
Mir ging's ja eigentlich um die Raumtemperatur und nur zur Erklärung, also bei mir in der Bude ist Heizung nicht wirklich clever geregelt. Die eine Heizung ist direkt hinter der Tür, das heißt entweder Tür zu oder nach heizen. Und für den großen Raum, der noch dazu sehr, sehr hoch ist, gibt's genau ein Heizkörperaggregat, was an der einen Wand hängt und das soll den ganzen Raum heizen.
Ist das ein Mega-Ding, wo du schon diese Alufolie
dahinter um halt nicht möglichst wenig Wand zu heizen. Ist echt blöd gelöst.
Was ich nicht so ganz nicht verstehe, ist, Carsten, du hast ja diese riesen Glas-Dingens da, ne? Warum da unten nicht so ein größerer, flacher Heizkörper davor
ist? Gute Frage. Ich sage ja, das ist hier nicht optimal gelöst und was noch dazu kommt, ist, dass die Fenster sie sind nicht wirklich neumodisch und im Holzrahmen, Holz teilweise verzogen, also ihr merkt schon, es hört sich an, als ob ich irgendwo auf der Almhütte wohnen würde, gell? Ganz so schlimm ist es nicht.
Nee, du wohnst
ja, mit schiefen Fenstern allerdings und das Altbau. Merkt man jetzt halt umso heftiger, wie es da durchzieht. Und dann mit nur einem Heizkörper ist halt scheiße.
Da gibt's übrigens bei Obi so von Tesa diese...
Wenn du wüsstest, was ich hier schon an Tesa Moll verklebt habe. Es die Kälte kommt sogar teilweise durchs Glas durch, bilde ich es mir ein. Es ist halt.
Ja.
Das bildest du dir übrigens so, ne? Nicht nur ein. Mhm, das ist Physik.
Ja, und drum gibt es ja dann doppelt geschützte, gedämmte Fenster, die habe ich halt einfach nicht. Und drum muss ich mir halt anders helfen.
Ja,
im Zweifel frieren.
Ja, einfach mehr heizen.
Oder? Ja, geht ja nicht, wenn Tado deckelt, wenn Tado nicht heizt. Nee, ich dachte, du kommst jetzt vielleicht mit so einem Trick, du Kaugummi innen drin ist ja ein Stift und je nachdem, wie weit der bewegt wird, desto weit macht die Heizung ja auf oder also eben gerade nicht auf, dass man den vielleicht manipulieren kann.
Aber tatsächlich brauchst du nicht, sollst du auch nicht, weil
Tado, liebe Hörerschaft, das wäre ein
Das ist halt der Stift, der da drin hier nicht rein und raus. So, hier rein raus. Die Taro-Thermostate, die machen das Ganze dynamisch. Das heißt also, jedes Mal, wenn er das Ding bewegt, versucht er zu gucken, wo sind die Positionen, hat sich hier irgendwas verändert und so weiter und so fort. Das heißt also, dieses Zu-Auf und so weiter, das macht er alleine und das machen die Dinger auch gut. Da darf man nichts dran rummanipulieren, das geht schief. Dann kommen die mit ihrer Software nicht mehr klar, weil die wissen dann nicht mehr, hey, das stimmt nicht hier, der Laufzeit, der Weg passt nicht.
Der Stellmotor kriegt da die Krise,
ja. Ja, ja, genau. Also deswegen nichts modifizieren dran. Nee, einfach nur ja, Temperaturausgleich korrektieren.
Oder jetzt muss und ich da sicherstellen, mal gucken, dass wenn du das Ding montierst, dass halt auch der Stift wirklich in Nullposition ist, ne?
Das macht Taro komplett automatisch. Das ist das, was ich
bei den anderen beschrieben habe. Die fahren einmal komplett rauf, einmal komplett runter, finden dann die maximale Minimalstellungen und nehmen das eben als Grundlage her. Das ist bei Taro, hat nicht stattgefunden.
Nö, weil er das dynamisch macht. Das macht er dynamisch. Der muss das nicht an Amp fahren und sich die Positionen merken, weil er das
also wenn Taro jetzt regelt. Sagt, er ist auf 25 und ich sehe hier auf meinem Thermometer eine 22,5, dann ist mein Temperaturausgleich minus 2,5.
Exakt.
Okay. Problem gelöst. Der Gadgetfunk hilft.
So, du brauchst ein Add-on, das nennt sich Funktemperatursensor von Taro.
Tue ich gleich auf meine Wunschliste.
Die wir natürlich in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr Carsten einen Funk, wie heißt das Ding nochmal? Einen Funktemperatursensor.
Und die synken dann automatisch. Tu es mal in die Shownotes, schaue ich mir gleich an. Bitte, danke, küsst die Hand.
Ja, warte. Zusatzprodukt. Funktemperatursensor. Link kopieren. So, machen wir hier. So, wo ist das denn hier? Ach da. Da.
Oh, ein kurzer. Okay. Nice. Jetzt genug getadot. Lass uns diese Ebene verlassen. Es ist Dezember und viele Sachen sind neu im Dezember. War mir gar nicht so bewusst. Aber auch bevor die Ampel greift, gibt es schon viele, viele neue Regularien. Zum Beispiel kann man sofort seine Internetrechnung reduzieren, wenn man der Ansicht ist, man hat zu wenig Bandbreite.
Ich will das nächste Woche ausprobieren.
Ich wollte gerade sagen, der Einzige, der hier wirklich davon profitieren kann, ist der Heiko.
Ja, ich werde, glaub mir, ich werde davon Gebrauch machen, weil ich habe euch ja lange nicht über mein Vodafone-Dilemma auf dem Laufenden gehalten. Ja, nach meinem letzten Gespräch ist, glaube ich, 10 Wochen her mit Vodafone, nachdem ja alles nicht geholfen hat, nicht passiert ist. War ich dann wieder bereit gewesen zu upgraden, weil es ist ja nicht passiert. Ne? Also ein drittes Gespräch mit dem Callcenter Agent war zwar nett gewesen und hat mir gesagt, es ist alles supi, aber es ist ja gar nichts passiert. Dann habe ich da wieder angerufen und gesagt, naja, wäre mal ganz cool so und es ist ja schön, dass mir 100 E-Mails schreibe, weil ich gekündigt habe, aber vielleicht hört ihr auch einfach mal mein Anliegen an. Ich habe wieder versucht, eine Fritzbox zu bestellen, besseren Tarif zu bekommen und so weiter. Dann ist in dem Zeitraum auch noch auf Pröt mein komisches Modem-Ding sie ausgestiegen. Das konnten sie dann auch messen in dem Moment. Wieder habe ich eine Fritzbox bestellt, einen besseren Tarif. Also ich habe ein neues Einstiegsmodem bekommen. Keine Fritzbox, kein besseren Tarif. Aha. Was soll ich noch machen? Außer auf meine Kündigung zu beharren.
Erstmal ganz viel Geld wiederholen, wenn es geht.
Es ist ja auch rechnungstechnisch nichts passiert, also, ne? Hm?
Nö, natürlich nicht. Du zahlst immer noch weiter deinen Fixbetrag für.
Ich zahle meinen alten schlechten Tarif weiter. Hab weder bessere Performance noch einen besseren Router noch irgendwas.
Also, ganz kurz, Zeit, Entschuldigung.
Dass das neue Modem kam. Ja, das war ja schon mal cool. Ja, ja. Dann hatte ich auch wieder Internet.
Aber ganz kurz, also es ist halt so, Vodafone weiß schon, warum die dich in dem alten Tarif lassen und nicht mal einen Tarifwechsel vornehmen, weil die Bedingungen bei deinem alten Tarif noch für Vodafone in dem Falle, weil sie dir ja nicht die Leistung liefern können, noch angenehmer, genau. Ja, für Vodafone super sind, wenn man so will.
Ja, aber recht, jetzt kommen die neuen Regularien.
Genau, unabhängig von den alten Bedingungen.
Wann greifen die denn eigentlich? Rechnen. Weil ich habe nämlich ein ähnliches Problem. Ich bin
ab sofort.
Ja, weil ich hab 1 und 1.
Ja.
Eine angeblich 250er Leitung. Ich habe aber noch nie an die 100 gekommen. Das war immer 90, 80, 70.
Träum
ich nachts. Ja?
Allerdings muss ich da eine Einschränkung für dich geben, mein lieber Belkan. Bitte, bitte, bitte kontrolliere ganz genau, was du da abgeschlossen hast damals. Das musst du jetzt wirklich mal genau checken, weil 1 und 1 ist nicht doof. Ich wette mit dir, dass 1 und 1 dir damals schon eine Auftragsbestätigung gesagt hat, 100 Mbit. Oh,
ich weiß nicht, ob die auf Seite 423 sowas reingeschrieben haben.
Ja, das genau. 1 und 1 ist so, die machen das so. Mittlerweile nicht mehr. Weil sie halt auch ja auf den Sack kriegen und jetzt Schiss haben Bundesnetzagentur. Aber damals war das so. Du kannst dann auch versuchen, über die Bundesnetzagentur-Geschichte noch irgendwie dran zu kommen und so und hast nicht gesehen. Aber dich wird man definitiv drauf hinweisen, dass die alten Tarife ja sowieso nur bis zu Tarife waren und nie fest garantierte Geschwindigkeiten.
Da muss ich mal reinschauen.
Anders als Telekom und Co.
Asozial, weil die steht nämlich, mein Vertrag heißt 1 und 1 DSL 250 plus. Vertragsinformationen.
Ja, da haben wir schon.
Leistungsbeschreibung.
Plus. So wie Freundschaft plus, alles kann nichts so, muss. Warte,
Tarifvariante. DSL minimal 175.000. Normal 200.000. Maximal 250.000. Oh. Und Upload ist minimal 20.000, da bin ich immer drüber. Ab normal 35,
40. Ja, es ist Download minimal 175 ist da jetzt tatsächlich die Aussage. Ja. Und das ist gut.
Ich weiß nicht, ob das
was gut.
Mit dem Durchsatz
ist,
nämlich immer einen Speedtest.
Die müssen anliegen.
Ich habe auch eine relativ neue Fritzbox, 7590.
Ja, und den Speedtest machst du auch natürlich über ein Gigabit-LAN-Kabel.
Ich
hätte
auch gern, aber ich krieg's dir nicht zugeschickt.
Mit einer Gigabit, ja, ich weiß, Heiko hätte das auch gern, sagt er. Mit einem Gigabit-Link. Ja, und du bist ja auch sicher, dass es per Gigabit ist und so.
Wenn ich da bin, zeigt er ja die DSL-Geschwindigkeit an, die da anliegt. Und da steht nie 200 oder sowas. Da steht noch nicht mal 100.
Ja, 175 muss halt mindestens da sein. Wenn das nicht da ist, weil das hast du in deinen Bedingungen, dann ja. Gibt's Geld.
Ja, erst kommt der Techniker vorbei.
Wenn ich das Ding eingeschaltet habe, dann watsche ich dem eine.
Der prüft, ob du Gigabit-Kabel und Gigabit-Geräte genau. hast.
Ob ich ein Gehirn habe.
Oder ob du... Nein, aber ob du zum Beispiel den Eco-Modus der Netzwerkports in der Fritzbox sowas. Aktiviert Ganz gelassen ehrlich. Hast. Die standardmäßig immer aktiviert.
Mhm. Erstmal eine Fritzbox haben. ihr jammert auf hohem Niveau.
Hab hier noch einen super Linksys Router für dich, Heiko. die Business Edition.
Wahnsinn,
mein Impulsverfahren.
Jetzt haben wir den Marian kaputt gemacht.
Marian ist geplatzt.
Lass uns schnell zum nächsten Thema gehen. Ach nee, das war ja auch für Marian gedacht.
Nee, Marian da über.
Ich wollte euch einfach nur nicht komplett kaputt lachen jetzt hier. Das ist,
ja, was ist noch neu im Dezember? Es gilt der Winterplan, Winterfahrplan bei der Bahn. Ja.
Ist schon wieder soweit.
Es ist Winter.
Ja, auch da gibt's Preiserhöhungen, keine Angst.
Nee, ich dachte jetzt eigentlich so im Sinne von eingefrorenen Weichen und Verspätungen von mindestens 60 Minuten. Das war doch Winterfahrplan, oder?
Nee, Winterfahrplan ist die Zeit, wenn ausgefallene Klimaanlagen, ICEs, kein Hitzeproblem verursachen.
Ah, das war das.
Marin, erzähl uns was zu Privatsphäre im Netz und dem digitalen Erbe. Was ab sofort.
Ach du Scheiße. Oh Gott, Alter.
Auch neu. Ab dem ersten Dez. Ab morgen.
Ja.
Ab morgen.
Quasi ab sofort. Ja, für uns ab morgen, für unsere Hörer ab sofort quasi. Mhm. Ja, weil ich denke nicht, dass der Heiko das jetzt noch direkt schneiden und live stellen wird. Damit das
viel lieber aufs Thema 12.
ein. Online ist.
Ja, ich schätze mal auf den 2.12. ne?
Wir haben ein Gesetz, das es vereinfachen soll, dass man drankommt an Daten von Verbliebenen und Löschung und Bablum. So.
Bablum
gefällt. Kurz zusammengefasst. Wird uns das helfen tatsächlich? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ne? Weil, ja, okay, es gibt damit halt ein Gesetz, wo geregelt ist, dass die Erben zum Beispiel auf das Facebook-Profil des Kindes, des der Oma oder was auch immer zugreifen dürfen, das dann vom Netz nehmen dürfen, was auch immer, bla bla bla. Das ist jetzt damit geregelt. Aber ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob das eine Luftnummer ist. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob das Ganze eine Luftnummer ist. Ob das Ganze im Alltag tatsächlich am Ende gar nicht hilft, dem Betroffenen.
Ja, schauen wir es uns an.
Weil meiner Meinung nach, und das, ich meine, da hat er auch schon einer in Dingens drüber geschrieben, ein kleines Pamphlet, so ein Anwalt, dass es am Ende auch wieder trotzdem unter Umständen datenschutzmäßig auf europäischer Ebene nämlich gar nicht so funktionieren kann unter Umständen. Soll heißen, hat der Anbieter nicht eindeutig deutsche Wurzeln, kann es sein, dass du quasi nichts machen kannst, weil er sich dann auf Europarecht beruft und sagt, was interessieren mich eure deutschen Gesetze?
Facebook.
Das ist möglich. Beispiel. Naja, Facebook nicht mehr. Facebook ist mittlerweile ganz klar unter deutscher Regulierung, weil bla bla bla, da hat sich ja ein bisschen was getan.
Naja, dann geht's nicht, vielleicht nicht für alle Plattformen, aber für viele. Wär auch schon mal was. Jetzt was Schönes, Vertragslaufzeiten dürfen angepasst werden. Bisher war es ja so, wenn du verpennst, deinen Mobilfunkvertrag rechtzeitig zu kündigen, 3 Monate vor Ablauf, wer denkt da schon dran, also nicht jeder immer. Warst du einfach auf...
Grillt es auch für Sky-Abos?
Ja, Sky hat ja deswegen schon alles umgestellt.
Achso, die haben andere Hürden eingeräumt. Aber egal.
Genau, also bisher hat sich so ein Vertrag, wenn er nicht rechtzeitig gekündigt worden ist, automatisch um 2 Jahre verlängert. Das ist jetzt vorbei.
Ja, nicht bei allen Anbietern, die seriösen nur ein Jahr.
Anders. Es sind alle Anbieter verpflichtet, bei Vertragsabschluss auch nur 12 Monate anzubieten.
Nee, das ist neu dazugekommen. Was ich jetzt wirklich meine ist, wenn du jetzt einfach nur einen Handyvertrag hast, der läuft, die Mindestvertragslaufzeit ist um, du hast nicht gekündigt, machst nichts weiter, dann verlängert sich bei den seriösen Anbietern, also dazu zähle ich die Deutsche Telekom, dazu zähle ich Vodafone und dazu zähle ich Telefonica O2, Punkt. Keinen weiter. Verlängert sich dieser Vertrag um 12 Monate und nicht um weitere 24 Monate. Sie müssen
nach einer Verlängerung automatisch monatlich kündbar sein.
Das ist cool.
Das ist das neue Gesetz.
Das ist super. Und
das heißt also, diese Verlängerung um 12 Monate geht ab sofort auch nicht
darauf,
mehr.
Darauf wollte ich hinaus.
Und was hier klipp und klar jetzt mittlerweile gesagt wurde, ist, hey, hier dieses automatische, es verlängert sich automatisch um 24 Monate, wenn du nicht kündigst, was viele Provider gemacht haben, hier diese Piss-Anbieter, wurde hier irgendwie
auch mit die von dir Namen nicht genannt,
Fernseher nicht und eine Playstation.
Gehabt. Ich spreche von einem
Nein. die haben um weitere 24 Monate verlängert und das haben die Großen tatsächlich nie gemacht. Die sind nicht automatisch
Vertragslaufzeit gehabt und wenn du dann nicht irgendwie drei Monate vor Ablauf der 24 Monate gekündigt hast, dann hat sich das um weitere 24 Monate verlängert.
Genau.
Aber
exakt. Es war bei O2 auch nichts anders.
Genau.
Ja, war ich ja so lang bei O2.
Ja.
Vodafone schon immer 12 Monate nach den ersten 24.
Da habe ich auch.
Ja, immer. Schon seit D2 Privatzeit.
Was hier nicht steht, aber was ich irgendwo im Hinterkopf habe, ist, dass die auch verpflichtet sind, dich über den Ablauf deines Tarifs in Kenntnis zu setzen.
Ja. Das ist aber schon früher in Kraft getreten, und zwar letztes Jahr im Oktober oder so. Da musst du mal auf deiner Mobilfunkrechnung, auf deiner Telefonrechnung, vom Festnetz, Internetrechnung und so weiter draufschauen. Da hast du jeden Monat jetzt auf der PDF-Rechnung oder Papierrechnung, je nachdem, hast du immer mit drauf zu ihrer Information. Ihr Tarif läuft seit Enddatum, bla bla, und Kündigung müsste bis dann und dann ankommen bei uns. Diesen Passus hast du mittlerweile bei jedem Telekommunikationsanbieter drauf. Das
aber
ist seit letztes Jahr
gesetzt. Alles. Das sind jetzt zum Beispiel verdammt Good News.
Ja, definitiv. Ja.
Mhm.
Und dann gibt es noch weitere Neuerungen wie Pfändungsschutzkonten, Eintragungen in Wettbewerbsregister.
Stopp, übergeh das mit dem Pfändungsschutz bitte nicht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Es gibt genug Leute da draußen, die unverschuldet Schulden haben und die nicht ohne weiteres abtragen können. Und ein Pfändungsschutzkonto ist für die einzige Möglichkeit, überhaupt im Alltag und am Leben teilzunehmen. Ein Pfändungsschutzkonto ist ein Girokonto, bei dem du deine Einnahmen, dein Einkommen komplett wie gewohnt bekommen kannst und die Bank dir anhand deiner Pfändungsfreigrenze einen freien Verfügungsrahmen zulässt. Du kannst darüber komplett frei verfügen. Ne? Über dieses
also andersrum
Geld.
Formuliert,
und alles,
es
was
kann dir nur ein Überhang auf dem Konto gepfändet werden und du hast
richtig.
Eine Grundsicherung.
Genau, richtig.
Du hast
und das
zig
ist eine
Gläubiger,
ganz ganz wichtige Geschichte. Das ist vor
dein Kontostand muss immer 500 Euro, je nach Sachlage, Minimaldeckung haben.
Genau, also es sind natürlich deutlich mehr. Also Minimum ist, glaube ich, 970 Euro und dann darüber hinaus. Das Ding war aber, alle die so eine Pfändung, also in so einer Situation sind, Pfändungsschutzkonto und so weiter, die konnten das immer nur auf einen Monat. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Monat mal Geld übrig hatte von meinem freien Verfügungsrahmen, dann ist der im nächsten Monat automatisch mit
also
in den Pfändungsbetrag
gegangen.
Also keinen
Sinn, an seiner eigenen Entschuldung aktiv zu arbeiten, weil es im nächsten Monat verschwindet.
Exakt.
Also gebe ich es lieber aus
richtig.
Für irgendwas.
Genau.
Das ist wichtige Sachen wie Alkohol, Zigaretten, weil
Cannabis.
Nächsten
Ach,
Monat
nee, geht ja noch
weg.
Nicht. Genau. Und diese Frist ist geändert worden auf 3 Monate.
Ach, okay.
Das heißt also, ich habe tatsächlich jetzt die Möglichkeit, über 3 Monate mir ein bisschen was zusammenzusparen, um zum Beispiel einen Gläubiger direkt zu bezahlen, ne, weil ich das machen will. Oder ich will mir einen Kühlschrank kaufen oder eine Waschmaschine oder was und dafür brauche ich 300 Euro. Ich kann aber nur jeden Monat 100 Euro an die Seite legen, weil mehr nicht geht. Ne, dann kann ich das jetzt zukünftig über mein Konto machen, ohne dass dieses Geld verschwindet. Mhm.
Also du wirst keine Unsummen ansparen können, aber es langt dann für viele Dinge des täglichen Gebrauchs alle Male.
Richtig. Und deswegen sagte ich gerade, das ist wirklich eine tolle und wichtige Neuerung für Betroffene. Das ist wirklich toll. Da kann man nicht so einfach drüber hinweggehen. Ja. So.
Genau. Also alles neu macht der Dezember. Ich habe eine andere interessante Sache gefunden und ich habe jetzt mal dich schon wieder namentlich in den Shownotes hier vermerkt, weil wir kürzlich so ein Gespräch hatten, in dem wir disagreed haben. Und zwar, als du meintest, es hat doch jeder einen Smart Meter bei sich zu Hause. Es gibt doch niemanden, der das nicht macht. Und ich habe gesagt, glaube ich dir nicht. Erinnerst du dich?
Ja. Ja, es ist, das Ding ist, es verstehen doch die Leute gar nicht, warum so ein Smart Meter geil ist.
Ah, jetzt auf einmal so rum.
Haben wollen.
Stopp. Erklär doch bitte erstmal, was ein Smart Meter ist, bevor ihr hier reindeift.
Das machst du, Heiko.
Ich?
Ja.
Ich habe den Scheiß nicht gepostet. Aber ja, okay. Also Smart Meter, liebe Hörerschaft. Ihr habt, wenn ihr euch in eurem Keller oder in euren Vorratsschränkchen oder was auch immer umguckt, habt ihr irgendwo so einen Stromkasten hängen, wo in der analogen Welt sich ein Rädchen dreht mit einer roten Markierung und wo man irgendwie ablesen kann, wie viel Kilowattstunden ihr oder wie euer Stromverbrauch in der letzten Zeit war. Na, das zählt so hoch. Das ist halt so. Also
das, die Zahl schreibt man halt einmal im Jahr auf und
oder es kommt jemand vorbei und
dann schreibt kommt die Rechnung auf
oder whatever. Genau. Genau. Ein Smart Meter wäre quasi das digitale Pendant zu diesem
Stromkasten.
Stromzähler. Stromzähler, ja. Ja. Und das Ganze digital. Ein bisschen intelligent. Also für den Stromanbieter sehr intelligent, für euch.
Oh, gibt es einen unterschiedlichen Austausch.
Aber ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall misst dieses Kästchen digital dann euren Stromverbrauch. Wann verbraucht ihr welchen Strom? Also quasi ein Alexa für den Stromverbrauch. Ja. Und übermittelt dann auch diese Daten dann 1:1 zu eurem Stromanbieter. Für den Stromanbieter ist natürlich ein riesen Nutzen, nämlich er kann euch besser analysieren und kann seine Kundenbasis, Verbraucherbasis besser darstellen und besser auslesen und damit auch seinen Strom besser bereitstellen. Das ist jetzt
die ganz große, die du gerade beschreibst. Die gibt
ja. Ja, das ist das, ja, das gehört Smart aber Meter. Auch so.
Das genau, ist ja egal, das, ob groß oder klein, richtig. Aber Smart Meter macht euch halt Richtung Stromanbieter sehr transparent.
Ja. Andersrum aber auch, und das kommt dazu, und das muss man genauso nennen, andersrum könnte man durch einen Smart Meter als Kunde den Vorteil haben, dass man davon partizipiert, dass der Strom über den Tagesverlauf unterschiedlich viel kostet. Zum Beispiel jetzt hier in den Abendstunden, wo wir gerade hier unseren Podcast aufzeichnen, um 10 nach 21 Uhr, ist Strom sehr, sehr billig am Markt. Ergo, wenn ich jetzt gerade meine Waschmaschine anhabe, den Geschirrspüler anhabe, mir noch eine Badewanne voll heiß Wasser einlaufen lasse, alle Rechner laufen lasse, alle YouTube-Downloads.
Das auch wir kommen gerade die Tränen voll Lachen mal bei der Ausführung. Das ist ja genau das, was der Stromanbieter nicht möchte.
Ja, vor allem sehr beliebt bei Nachbarn ist die Variante mit Waschmaschinen nie vor 9 Uhr abends starten.
Du, wenn das erstmal alle wissen und alle den Vorteil haben, dass sie wirklich genau, dadurch und
wenn
viel
um
Geld 11
Uhr dann
können,
in allen Wohneinheiten
der Schleudergang irgendwann losgeht. Alle.
Ja.
Richtig. Das ist, das wird dann passieren.
Eltern
dann
von jungen Kindern dran, lieben das diesen Vorschlag. So
Eltern von jungen Kindern haben einen okay, Keller.
Lass mal noch ganz kurz zumachen. Also ein Smart Meter hilft euch als Hörerschaft und als Kunde, euren Stromverbrauch besser zu sehen, wann ihr was verbraucht, aber auch eurem Anbieter, euch besser zu bewerten, einzukategorisieren. Die Frage ist immer, will man das oder will man das nicht? Wie viel Transparenz möchte man seinem Stromanbieter da auch geben?
Was du aber jetzt,
natürlich also, die, noch nicht, ja? wir müssen, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Carsten. Was wir aber in der Diskussion nicht vergessen dürfen, ist tatsächlich, wir reden über eine Thematik der Energiewende, die wir im Hintergrund haben, die wir machen müssen. Das wird nicht anders funktionieren. Das heißt also, dieses ich mache mich als Stromnutzer transparent, da kommen wir auf langfristig gesehen, kommst du da nicht drum rum. Auch wenn wir das, auch wenn ich das nicht will, du das nicht willst, weil, ne? Wir kommen da langfristig nicht drum rum, wenn wir wirklich eine Energiewende schaffen wollen. Also diese ganze
Schaffen wollen oder ob die Regierung eine Wende schaffen soll. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Luisa Neuhecke. Nee, aber ein Ding, was ihr noch ein bisschen außer Acht gelassen habt, was ich recht wichtig interessant finde, ist die Möglichkeit, Stromfresser zu identifizieren. Und das gibt's bei den großen Lösungen auch, aber es gibt ja auch relativ kleine Smart Meter, die man granular an jeden einzelnen Abnehmer dranhängen kann. In dem Fall werden die Daten an niemanden außer an den Nutzer selber weiter geleitet. Hat mit dem Stromanbieter jetzt nichts zu tun, aber gibt einem die Möglichkeit zu gucken, hier mein Kühlschrank, was verbraucht denn der an Kilowattstunden, in welchem Zeitraum? Und
du meinst die Devices, die in der Produktion schon mehr Energie verbrauchen, als sie je einsparen
können? Ja, Heiko, das ist jetzt ein total konstruktiver Vorschlag.
Ganz ketzerisch gesagt.
Sind wir gerade schon wieder beim Heizlüfter?
Nee, ich bin noch nicht beim Heizlüfter. Ich bin bei diesen Green IT-Themen von vor 4 Jahren, die sich genau darin widerspiegeln. Ja, denn wie viel Energie muss ich einsetzen, um so ein Gerät zu produzieren und in den Haushalt zu shippen, damit der Haushalt feststellen kann,
dass Zweifel hast du ein Gerät pro Haushalt und wenn du dadurch einen alten Kühlschrank ersetzen, austauschen kannst, ist schon mal die halbe Miete gewonnen.
Ja gut, aber das ist ja gesunder
Menschenverstand. Ja, schau links, schau rechts, schau vorne, Heiko, und komm nochmal mit der Theorie vom gesunden Menschenverstand.
Okay, jetzt machen wir es ganz mit der Theorie. Stopp.
Der Schlagzeilen. Nein. Wir bleiben jetzt mal bei den Schlagzeilen. Ja, der eine sagt, Interesse an Smart Metern steigt. Smart Meter können ein wichtiger Baustein beim Energiesparen sein. Doch noch immer haben viele Menschen in Deutschland nie von der Technik gehört. Aber Interesse an Smart Metern steigt. Na, jetzt geht nur um die Schlagzeilen. Eine andere Newsseite sagt, zu teuer Nutzhaus. Über die Hälfte der Deutschen will kein Smart Meter. Zeitgleich gepostet, also gleicher Release, sehr witzig. Und ich würde es gar nicht bewerten, ich finde es nur sehr interessant, wie zwei unterschiedliche Newsseiten an das Thema rangehen.
Die Hälfte der Deutschen.
Das ist eigentlich der Punkt, wie verkaufe ich das ganze Ding?
Das ist ja genau wie hier, du hast den einen Aspekt beleuchtet und ich versuche den anderen zu beleuchten, ist ja nichts anders.
Aber gibt es bitte auch the other way around, wenn man beispielsweise eine Solaranlage hat, dass sie dann...
Wenn du eine Photovoltaikanlage hast mit sowieso, Netzeinspeisung, musst du einen Smart Meter haben.
Ja.
Nein, du bist verpflichtet, gesetzlich einen Smart Meter zu haben. Ohne geht das gar nicht mehr mit Photovoltaik. Ja. Es sei denn, du hast eine sehr alte Anlage. Keinen Sinn,
weil du willst eine Photovoltaikanlage zu Hause auch nur haben, wenn du genau weißt, wann was verbraucht wird, weil du willst ja den Strom, den du selbst produzierst, auch selbst zum richtigen Zeitpunkt dann auch verbrauchen. Das heißt, du brauchst auch eine Speichereinrichtung. Da gibt es ganz tolle Sachen. Ich habe mich da als Hauseigentümer auch mal beraten lassen jetzt. Höchst komplex, höchst interessant, aber am Ende vom Tag machst du dich halt auch höchst transparent. Also mehr als vielleicht nur.
Ja, das Ding ist halt einfach die Möglichkeiten, die so ein Smart Meter einfach gegeben mitbringt. Ne, für den User, und User meine ich jetzt auch den Stromkonzern, deinen Stromanbieter und als Smart Meter User, das ist halt einfach ja physikalisch gegeben, dass du anhand der Endgeräte, also anhand der des Stroms, des Wechselstroms und wie der beeinflusst wird durch deine Endgeräte, einfach genau sagen kannst, was ist es? Was läuft da gerade? Wie lange läuft's? Und so weiter und so fort. Du kannst das sogar jetzt schon als Stromanbieter, wenn du Zweige hast, wo nur 2, 3, 4 Häuser dranhängen, dann kannst du genau sehen, dieser Strang, was da läuft, ob die gerade Fernsehen gucken oder ob die gerade Wasserkocher anhaben. Ja, das siehst du. Ne? Deswegen ist dieses Argument, was halt sehr hochgehalten wird, ich mache mich so transparent, ist im Endeffekt, wenn du am Stromnetz sowieso dranhängst, eigentlich kein Argument, weil du bist jetzt schon transparent, wenn du am Stromnetz hängst.
Das hängt damit zusammen, dass, glaube ich, jedes Gerät und jede Geräteart eine einzigartige Signatur quasi ins Stromnetz abgibt. Und auf die Weise kann man teilweise bis zum Hersteller runter definieren, was für einen Kühlschrank du gerade benutzt. Ja.
Das haben uns unsere alten Arbeitgeber ja schon vor 10 Jahren
erklärt. Ja, ist das auch kein neuer Hut. Aber du hast da eigentlich auch auf den interessanten Punkt hier hingewiesen, Heiko. Ein Großteil der Menschheit kennt diese Möglichkeit und diese Technologie noch gar nicht. Ja, 35% haben noch nie von dem Wort Smart Meter gehört. Es wäre da natürlich vielleicht auch ein Altersdurchschnitt interessant. Dazu sind es jetzt 35 über 60-jährige Prozent oder ist das steht hier natürlich nicht.
Ich stelle mal die steile These auf, das hängt ziemlich linear zusammen mit der Alterspyramide. Ja, ohne Häme. Ja.
So. Irgendwie bin ich da bei dir, Heiko, ja.
Ja, das wird einfach
ziemlich genial so sein. Frag mal meine Töchter, ob die das wissen. Ich behaupte, nö. Ja. Also vielleicht ist es der Mittelbau, der damit umgehen kann.
Geht das denn einher mit einer App für den Verbraucher? Dass man eine App hat, die dann anzeigt, wie viel du hast?
Ja, wenn du...
Das ist ja die Problematik.
Wenn du, je nachdem, welches System du bei dir als Hausbesitzer oder bei Mietern ist es eher weniger, es ist halt viel bei Hausbesitzer. Ja. Je nachdem, welches System du bei dir implementiert hast oder auch nicht, bietet dir der Anbieter natürlich auch eine mobile Informationslösung über eine App. Das eine ist aber die Information zu kriegen und okay, ich weiß, meine Frau wäscht abends immer und dann der Schuhergang geht um 9:30 Uhr an, PM, alles nice. Nur diese Daten sind halt für den Normal-User halt ohne Relation. Das wird ja erst interessant, wenn du entweder irgendwelche Panels auf dem Dach hast und auch einspeist oder deinen eigenen Strom verbrauchen willst.
Oder halt deine Stromkosten wirklich. Oder halt wirklich deine Stromkosten anhand der Tageszeit, der Uhrzeit schon berechnet werden. Dann wird es natürlich auch sehr, sehr interessant. Geld,
wenn man das sehen könnte und dann sich dann vor Augen führt, ey, warum habe ich eigentlich immer nachts die Außenbeleuchtung an, nur damit der Nachbar irgendwie sieht, was ich für eine tolle Hausnummer habe. Solche Dinge, wenn man sieht, ach, dieses Feature kostet irgendwie im Jahr 95 Euro, muss das eigentlich sein, beispielsweise.
Das kannst du, fein granuliert kannst du das weit runterbrechen. Aber als normaler Verbraucher, ohne dass du selbst einspeisen oder selbst Strom generierst, ist es halt sehr.
Aber es ist trotzdem stumpf, informativ in a way. Und vielleicht bringt es ein paar Leute dazu, mal in Standby nachzudenken, wenn man ein Gerät vielleicht komplett ausschalten möchte, wenn man es eh nur zweimal im Monat benutzt. Das sind alles so Nebenaspekte.
Ja, aber das ist ja der gesunde Menschenverstand wieder. Und da
hat man doch gerade
Smart Meter für.
Du musst es oft erst sehen.
Heiko, ich glaube, du würdest das anders sehen, wenn du Ähnliches hättest wie ein Bekannter von mir aus der Nähe von Boston. Da ist es nämlich wirklich so, dass die einen Smart Meter haben und die zahlen je nach Uhrzeit. Also wirklich so. Also das heißt, den teuersten Strom hat der so zwischen 10 Uhr vormittags und 16 Uhr nachmittags. Das ist richtig teuer.
Ich bin mir schon sehr bewusst, wann, wie, welcher Strom irgendwie was kostet. Und ich sehe es ja nur aus der generellen Sicht, nicht aus meiner persönlichen Sicht. Ja, denn natürlich, wenn ich irgendeinen Verbraucher anhab, dann kostet der Strom. Ob das die Standby-Leuchte an irgendeinem scheiß Gerät ist oder ob das die Außenbeleuchtung oder die Weihnachtsbeleuchtung jetzt ist, ist doch vollkommen egal. Das weiß ich doch. Wenn ich irgendwas anmache, dann kostet Strom.
Richtig, du überlegst dir das aber dreimal, ob du das anmachst jetzt oder ob du noch 2 Stunden wartest und das dann anmachst, weil es dann billiger ist. Im Moment zahlst du ist ja scheißegal, ob du das jetzt tagsüber anmachst und laufen lässt oder erst abends anmachst, du zahlst immer das Gleiche. Ja. Deswegen ist es dir egal.
Aber ich sagte auch, in dem Moment, wo du deine eigenen Panels auf dem Dach hast und deinen eigenen Strom machst, weil Rückzahlung ins Netz bringt dir relativ wenig, wenn du deinen eigenen Strom mal selbst verbrauchst, hast du eine mega Ersparnis bei den aktuellen Tarifen.
Jetzt beziehen wir das noch auf die Uhrzeiten um und so weiter. Also das ist halt der Punkt.
In dem Moment, wo du deinen eigenen Strom verbrauchst und hast einen Speicher im Keller stehen und so weiter, dann überlegst du sehr wohl, wann mache ich eine Waschmaschine, wann mache ich die Spülmaschine an, wann nutze ich was. Bohren mit dem Bosch-Schlaghammer ist ein bisschen schwierig, nachts um 10, wenn der Strom gerade da ist. Ja. Aber nichts anderes geht's dann im Moment, ja. Aber das ist ja auch teilweise einfach Kopf anmachen und nachdenken. Da brauche ich halt keinen.
Ja, und da stimme ich dir halt nur bedingt zu, weil ich immer wieder entsetzt bin, wie wenig Kopf an ist. Und das dann visualisiert vor die Nase gehalten zu bekommen, ist wahrscheinlich echt ein anderer Schnack.
Ja, okay,
bin ich bei Carsten. Kann gut
sein. Aber um da die Körbe wieder zuzumachen, am Ende vom Tag finde ich so lustig, wie bei verschiedenen Seiten das ganze Thema halt ganz unterschiedlich.
Ja, das allerdings.
Ja, das war eigentlich so der ganze Twist bei der ganzen. Aber sei es drum. Ja, Strom ist arschteuer und Energie generell wird noch viel teurer werden.
Und wir werden es hier in Deutschland und Europa auch sehen, dass solche Abrechnungsmodelle, die halt einfach einen Smart Meter erfordern, also nach Uhrzeit und so weiter, die werden auch kommen. die werden nach und nach kommen. Wir haben einen Anbieter, haben wir schon in Deutschland, der das gerade versucht, aber das ist wirklich noch ein Versuch, weil die das noch nicht richtig abrechnen können und das auch noch nicht funktioniert mit den hier zugelassenen Smart Mietern und so. Das ist noch wieder so eine nächste Geschichte, wo ich echt nur in Hände an den Kopf schlagen kann, weil das ist nämlich der Grund mit diesen Apps zum Beispiel. Es gibt keinen einzigen Smart Mieter, der in Europa zugelassen ist, der lokal direkt mit einer App kommunizieren kann. Gibt's nicht. Absolut hirnrissig. Und wie gesagt, wenn wir solche Abrechnungsmodelle erstmal wirklich im Großen und Ganzen kriegen, dann bin ich mir ganz sicher, dann wird sich auch diese Wahrnehmung der Leute und diese Einstellung der Leute, und wir reden hier von 55%, ne, dann auch ändern. Da werden wir irgendwann andere Zustimmungszahlen sehen. Ach,
der stete Tropfen wird den Stein höhlen, wie bei vielen Themen, definitiv. Ja. Bin ich bei dir. Und wer es dann ein bisschen dystopisch braucht, ja, ich glaube, wir hatten vor, weiß nicht, 30 oder 40 Folgen mal drüber geredet, Mark Ellsberg, Blackout, super Roman. Ah, ist jetzt mit Moritz Bleibtreu verfilmt worden, gibt's auf Join zu sehen. Aha. Und da kriegt das Thema Smart wieder nochmal ein ganz anderes Level.
als Hacker.
Schaut sich an, sehr, sehr, sehr ja, schwierig, ja. Aber hängt dann ein bisschen zusammen mit, wie das europäische Stromnetz funktioniert. Aber am Ende vom Tag kommen die Smart Meter nicht ganz so gut weg. Aber das soll gar nicht Bestandteil und Grundlage der Betrachtung.
Erinnert mich an eine Meldung, die, glaube ich, heute auch rausging. Das Drucker-Multifunktionsgerät als Eintrittsschwelle für Hacker.
Oh ja. Ich glaube, da kam HP.
Die haben wohl 150, wie heißen die, MFP, Multifunktionsprinter, nachgebessert. Ich habe mich da jetzt, bevor wir machen das schnell wieder zu, weil Marian grinst schon so, dann kommen wir da nie wieder raus aus der Kiste, wenn der jetzt da einsteigt. auch spannendes Thema. Der Drucker war halt immer nur der Drucker und wurde immer schlauer und immer mehr vernetzter und ja, auf einmal ist er eine Angriffsplattform für ja, Externe. Spannend. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt ein bisschen
Scooter? HP hatte vor kurzem ein ähnliches HP. Ja, muss ich aber kurz loswerden. Das ist aber auch nur ein Satz. HP hatte vor gar nicht allzu langer Zeit ein ähnliches Problem, allerdings mit ihrer Faxfunktion. Konnte man mit einem manipulierten Fax.
Ja. Hey, ist alles nichts gegen Xerox her, weil ich wusste ja gar nicht, was sie einscannen, dann wieder ausgeben. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Oh, schön. Auch eine der besten Keynotes.
Eine der besten.
Ja, definitiv.
Ja, Mai, aber so, ja, generell hat Carsten natürlich schon recht. Das ist schon gut, die unnötigen Stromfresser zu identifizieren. Wenn das in der Art und Weise möglich ist, dann ist jedes Hilfsmittel recht. Denn Energie ist teuer, ja, spart euch den Scheiß und denkt an die Umwelt. Greta wird's euch danken.
Und Luisa Neuhecke auch.
Ach, die Luisa, keine Tochter von Greta.
Nee, ältere Schwester.
Just kidding.
Machen wir jetzt noch ein bisschen E-Scooter oder noch ein bisschen Tech?
Ja, ach du, Übergänge sind ja fließend und wir haben ja ein bisschen mehr Zeit mitgebracht. Wir sind ja eh noch im Durchschnitt der Sendezeit der Hörerschaft eh noch ein bisschen was schuldig. Guck mal, wenn jetzt Carstens gesehen könnte, wäre sehr schön. Carsten wollte eigentlich schon um 20.15 Uhr Feierabend machen, ja. Komm mal nicht dran vorbei.
Läuft Fußball? Habe ich was verpasst?
Das stimmt, ich habe gar nicht gefragt.
Läuft halt Fußball in dieser Folge.
Ja, machen wir später. Erstmal die E-Scooter. Musste lachen. Und dachte, ich habe ein geiles Thema vorbereitet, denn vermeintlich, echt trauriges Thema, ja, also sorry an der Stelle, vermeintlich hat sich in Mainz der erste E-Scooter-Tote eingefunden, beziehungsweise ist vom Bus überfahren worden. Jetzt hat sich ein paar Tage später aber herausgestellt, es war kein E-Scooter, es war ein Tretroller. Und somit ist die mediale Berichterstattung Freude in Anführungszeichen, mal in sich zusammengefallen, mein Tretroller war dann gleich so spannend wie
Scooter. Disqualifiziert
Also sehr krude.
Ja, da gab es doch mal einen ähnlichen Vorfall in UK mit dem Hoverboard damals. Das war ja auch tierisch im Gerede. Da ist einer mit einem Hoverboard auf der Straße gefahren und auch von einem Bus überrollt worden. Und das war dann auch so ein... Da haben die schon gedacht, okay, das ist das Ende von Hoverboards. Aber auch das haben die Dinger überlebt. Der User wohl nicht, aber...
Ich fand's echt krass, weil 3 Tage lang ging halt die Mär durch die Rhein-Main-Pressen, dass ein E-Scooter-Fahrer am Mainzer Schillerplatz von einem Bus überrollt wurde. Und dann hat sich rausgestellt, ne, es war kein E-Scooter-Fahrer, es war einfach ein Tretroller. Und wer den Mainzer Schillerplatz kennt, wo das passiert, der weiß, dass da in zwei Richtungen Straßenbahnschienen
laufen. Wer kennt die nicht, den Schillerplatz in Mainz?
Und 3-mal dürft ihr euch überlegen, was wohl passiert sein könnte mit so prüden Straßenbahnschienen und einem Roller, egal ob elektrisch oder per Pedis angetrieben.
Wollte ich gerade sagen, da ist es auch am Ende egal, ob es ein elektrisch ist. Das kann sogar mit einem scheiß Fahrrad passieren.
Als Fahrradfahrer habe ich den Schillerplatz immer generell Straßenbahnschienen immer gemieden, weil selbst mit dicken Mountainbike-Reifen warst du ruckzuck halt von jetzt auf gleich.
Ja.
Standmodus.
Ja.
Dein Fahrrad hat gestanden und du hast weiter beschleunigt. Ergo bist du auf die Fresse geflogen. Und scheinbar ist nichts anderes mit diesem leider tragisch verunglückten
Tretroller-Fahrer. Fahrradfahrer hat auch keine Welle losgetreten. E-Scooter ist halt natürlich wieder der hessische Ass.
Der E-Scooter hat sich da, genau, und das finde ich ja das Beschämende bei der ganzen Geschichte, dass es eine Riesenstory war, bis zu dem Zeitpunkt, als ich rausgestellt habe, es war kein E-Scooter. Und dann war es einfach. Und wir korrigieren unsere Berichterstattung, Thema Tod.
Ja, E-Scooter sind die Bösen. Also die sind so böse.
In Köln am Rhein, im Rhein, ja? Irgendwelche im Rhein, am Rhein.
Im Rhein.
Überall.
Um den Rhein herum.
Um den Rhein herum, genau.
So geil. Apropos Köln, Rhein, E-Scooter. Mega. Ja, wir holen die jetzt hier aus dem Rhein. Ja, 2 Tage holen sie Roller aus dem Rhein, dann kommt die Wasserschutzpolizei. Sag mal, was macht denn ihr hier eigentlich? Ja, wir holen die Roller aus dem Rhein. Nee, das macht ihr jetzt aber nicht, weil wir haben das nicht genehmigt. Ja, aber die Stadt Köln, ja, das ist uns doch egal, was die Stadt Köln genehmigt. Wir nicht. Das könnt ihr jetzt hier mal aufhören. Zack, das war's. Ja, aber die Scooter müssen doch aus dem Rhein.
Ja, das Ding ist, Deutschland ist so komplex. Sobald die das aus dem Rhein rausholen, ja, ist das Gefahrgut, weil eine defekte Batterie an Bord ist. Dann darf das einfach keiner wegtransportieren in dem Moment. All solche Dinge, die
sein könnte. Man muss das pauschalisieren. Die Batterie ist in 99,9% Fällen nicht.
Und dann ist egal, oder was?
Genau.
Ja, solange es im Rhein vor sich hingammelt und oxidiert, ist egal. Die
rechtliche Lage, klar. Die sind
ja, super.
Und dann darf man die erst bergen, die Dinger.
Da war... Lass mich mal kurz überlegen, der alte Titel von Spitting Image war viel schöner mit Hurra Deutschland.
Es ist halt ja. Mit so viel, also mit 82 Millionen Menschen irgendwie und so vielen Gesetzen alles unter einen Hut zu bekommen, da kann es schon mal zu solchen Situationen kommen, wo du dann hinterher die Frage stellst, System durchgedribbelt oder was passiert da gerade?
Das System ausgedribbelt, ja. Apropos ausgetribbelt, habt ihr eine Ahnung? Ist denn eigentlich so die demografische Verteilung bei den E-Scooter-Fahrern?
Also mich überrascht das nicht, ich bin ja da intern mit drin. Und
ich habe extra nicht auf den Link geklickt, von daher lass mich da gerne von euch überzeugen.
Also du hast nachgeguckt,
Belkan, ich habe nachgeguckt, ja. Und es deckt sich auf jeden Fall mit unserem Service im Grunde mit. Also im Grunde ist es so, dass wir bei uns ja, bei iCommit, also ich muss jetzt ein bisschen nochmal kurz zusammenfassen, ich arbeite ja für einen Hersteller von Elektroscootern und wir haben ja auch...
Dessen Namen wir hier nicht genannt haben.
Dessen Icon-Namen wir nicht nennen. Und I can do it. Und da ist halt, unsere einzigen Berührungspunkte mit den Endkunden ist ja auch tatsächlich über den Service. Und die Service-Anfragen, die gruppieren wir auch. Und daher hatte ich da schon so eine Art Richtung. Und die deckt sich auf jeden Fall mit den Angaben, die wir hier in dem Link finden, den der Heiko uns jetzt so recht gesucht hat.
Nein, es war der Marian, der gesucht hat.
Entschuldigung.
Und seid so gut, ich habe auch noch nicht drauf geklickt. Erhält uns alle, die wir hier gerade zuhören.
Älter als ihr glaubt, auf jeden Fall. Es ist nicht so.
Also
echt? Ich hätte jetzt gesagt zwischen 22 so und 28.
Also so viele Hipsters.
Nee, ganz kurz, bevor wir auf den wirklichen Alltag zu sprechen kommen, das ist eine Umfrage aus dem Rollerplausch-Forum. Das ist ein sehr großes deutschsprachiges E-Scooter-Forum und dort haben die User intern eine Umfrage gemacht und auf die sind wir gestoßen und die nehmen wir hier gerade als Basis.
Ah, okay, verstehe.
Ja.
Also hat nichts mit dem Mietverhalten oder mit dem Alter. Nein.
Es geht um Besitzer, ne?
Lime-User und sowas.
Nee, sondern das sind fast alles nur Roller-Besitzer, genau. Die haben sich so ein Ding gekauft, ne, und fahren damit fast täglich.
Die Jüngeren haben wahrscheinlich noch Skateboards, oder?
Ja, aber das ist ja so, dass man das den Jüngeren ja irgendwo angedichtet hat am Anfang.
Eben. Nein, ich würde von den Meet-Usern würde ich sagen, sieht die demografische Verteilung allein anders aus als bei den Besitzern.
Ja, im Grunde.
Keine Ahnung, durch die Bank, ja, hätte ich gesagt. Ich habe junge Menschen genau schon wie ältere mir vorbeirollern sehen.
Sich auf die Fresse legen sehen.
Ja, aber ich denke schon, dass bei den Mietgeräten der Heiko da, glaube ich, ganz richtig ist, dass da der Altersdurchschnitt geringer ist als bei den Besitzern. Denke ich schon.
Lass die Katze aus dem
Sack. Ich glaube, da gibt es eine Differenz, ja.
Die hauptsächliche Usergruppe von E-Scootern ist zwischen 35 und 50 Jahren alt, mit einer Konzentration auf 40 bis 50.
Okay.
Ja.
Ja, bei Besitzern hätte ich das.
Doch.
Ja, ähnlich gedacht. Bei Meet-Usern, wie gesagt, würde ich sagen, es verschiebt sich so massiv in die Trends.
Ne? Also die jungen Leute, die sind ja viel Cloud-Sharing und keine Ahnung was affiner als jetzt Ältere, die sagen dann, nö, ich will selber so ein Ding haben, will mir das im Kofferraum tun und mal mit auf Reise nehmen oder durch die Gegend fahren. Die haben teilweise
auf meinem Campingplatz.
Ja, den Platz, genau, Campingplatz oder aufs Boot oder so. Teilweise haben ja...
echt? Yacht wolltest du sagen?
Ja, oder Yacht, genau. Dann mal eben kurz andocken und dann mit dem Teil zum Decker fahren. Jetzt auf dem Boot, auf der Yacht, mit dem Ding hinten Kreis fahren, macht natürlich keinen Sinn. Ja, also, naja, auf jeden Fall...
Ja, die Deutsche Bahn, also es muss irgendjemand probiert haben, denn die Deutsche Bahn hat extra in ihre Beförderungsbedingungen, EKFV-Update, haben sie extra reingeschrieben, dass die Nutzung des EKFV im Zug nicht gestattet ist.
Jemand in so einem Waggon mit so einem Teil rum und wahrscheinlich verletzt sich dann auch noch ein anderer Ort.
Ja, scheinbar. Ja, weil ich kenne doch die Bahn, die schreibt sowas nicht in ihre Bedingungen, wenn das nicht passiert ist.
Aber na gut, lassen wir das mal.
auch. Beim Schreiben der Bedingungen, ja.
Ja, aber wir haben auch teilweise wirklich 50-Jährige, 60-Jährige, die mehrere Scooter gekauft haben, die dann irgendwie 2, 3 von den Dingern haben und die dann.
Also der Trend geht zum Drittscooter, klar.
Ja, tatsächlich. Also, ihr macht euch da lustig drüber, aber wirklich so. Also, wenn die das laden, dann fahren die mit dem anderen schon wieder weiter rum und haben dann immer eins ins Spare, falls das andere mal kaputt ist oder so.
Okay.
Ja. Nee. So Versicherung für so ein Teil kostet ja auch nichts, ne? Ja, 15 bis 17 Euro im Jahr.
Da gibt's auch teilweise Casco-Angebote schon für.
Ja, dann zahlst du 30 mit Casco, aber für eine einfache Haftpflicht. Also für ein ganzes 17, Jahr
habe ich das noch nicht Euro gesehen, 17 Euro.
Ja. Doch.
Ja, naja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Frag Fall mal. Gibt es halt bei uns im Service halt, wie gesagt, so eine Kategorisierung. Natürlich unter den Datenschutzrichtlinien konformen Begebenheiten unserer wunderschönen Bundesrepublik. Aber da geht die Tendenz schon schwer hin. Also jeder, der denkt irgendwie, der Besitzer von so einem Scooter ist ein ultra-urban-hip-Hipster, der irgendwie mit einer super coolen Frisur auf so einem Teil in der Düsseldorfer Innenstadt fährt, das sind eher so die Mieter, würde ich sagen. Die Besitzer sind definitiv älter.
Hm. Interessant.
Eine Facette aus der Welt der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung.
Apropos, die Stadt Paris hat die Höchstgeschwindigkeit dafür zukünftig nur noch auf 10 km/h begrenzt, ne?
Auf Gehwegen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja. Das ist die Frage, wie das alles gesteuert werden soll. Ich muss nur schmunzeln, als ich die Frage gelesen habe.
25, also in Paris durftest du tatsächlich auf dem Gehweg auch mit 25 km/h mit den Scootern fahren, ja.
Ja, aber das macht Sinn.
10 km/h begrenzt. Ja. Wie immer das funktioniert. Ja,
da stehen dann Pizza überall an den Champs-Élysées.
Champs-Élysées.
Genau, die sind direkt wieder ans Marktmedien verbunden. Wenn du deine Rolle zu schnell aufrätst, genau. Dann ist es rum.
Ja, aber Leute, wenn man mit 25 km/h auf dem Gehweg und Fußgänger auch noch und eventuell Leute mit Hund oder sowas, das ist, verstehe ich schon, dass man das runtersetzen möchte.
Wisst ihr, wie, 10 km/h. Wie viel man auf deutschen Gehwegen fahren darf, bevor man sich strafbar macht mit einem Elektromobilitätsprodukt?
Mit einem Elektromobilitätsprodukt.
Du kannst dich in Deutschland, begehst du eine Ordnungswidrigkeit, wenn du mit dem E-Scooter auf dem Gehweg fährst, weil du einfach grundsätzlich nicht auf dem Gehweg fahren darfst mit so einem Teil, wie mit dem Fahrrad halt auch.
Was in der Lage ist, schnell zu fahren, also bis 20 km/h natürlich, darf man nicht auf dem Gehweg fahren, Fahrradwege und so weiter, das ist ja klar. Aber es gibt ja auch die Mobilitätshilfeverordnung, die ja durch die EKFV abgelöst wurde.
Im Himmel.
Ja.
Ja, aber das ist das Sinn
ab 67 Jahren. Damit
das können auch Roller sein.
Beim Joggen also, überholen, ne?
Genau.
Also im Grunde diese herkömmliche Rollerform kann das haben, darf dann aber nicht schneller als 6 km/h und das muss geeicht sein. Und dann darf man auch auf dem Gehweg in Deutschland fahren. Schnell.
Du könntest ja gleich
auf 6 km/h schaffen, oder?
Ja, aber das ist halt wichtig für viele andere Produkte.
Das schauen wir.
Zum Beispiel Sackkarren oder die mit E-Mobility oder mit oder ja oder
Sackkarren.
Die Rollerwagen, die elektrisch angetrieben werden und so weiter.
Lastenfahrräder.
Ja.
Oh, Lastenfahrräder ist ein ganz gehen wir jetzt nicht hin. Anderes Thema. Weil da gelten mittlerweile tatsächlich noch andere Regeln und Gesetze für. Alleine, was Belkan da gerade mit sagen will, ist alleine diese Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung als solche, diese EKFV, ist schon in Dingen, es ist nicht kompliziert geschrieben, aber da durchzusteigen, wer sich nicht für juristische Themen interessiert, der versteht nicht, was die da meinen. Obwohl es nicht kompliziert geschrieben ist. Und
STVZO, Paragraph 22 etc., dann öffnest du das und dann hast du dann öffnest
Paragraph
du das
69.
Dann irgendwie wieder 63 Seiten und dann öffnest du den nächsten Paragraphen, auf den sie sich beziehen. Das Blatt von der EKFV ist, glaube ich, 13, 14 Seiten lang. Aber die Links, die du dann damit als Querverweise hast, die kannst du dann, da kannst du einen Otto-Katalog ausdrucken im Grunde, ne?
Also wenn du deine EKFV auf 13, 14 Seiten ausdruckst, dann hast du aber große Buchstaben. Ich krieg die auf 2 DIN A4 Seiten. Warte, im Normalformat.
Bitte fangt nicht an, euren Otto-Katalog jetzt auszudrucken. Ich glaube, wir beschränken das jetzt einfach mal genauso wie die Geschwindigkeiten bei E-Scootern auf Gehwegen. Ja? Und sagen euch mal ganz vorsichtig,
ist schon
gute
Ende.
Nacht,
das
kommt
Ding gut
in den zweiten
schnell.
Advent.
Mhm.
Wir haben uns so ein bisschen in manchen Themen verloren, jetzt sind jetzt mal bei über 90 Minuten und bevor das noch zu komplex wird,
Ey, aber wäre doch cool, wenn ihr wirklich Ausführungen über die IKV und so haben wollt, dann hier melden, hier Kommentare geben und dann machen Belkan und ich eine Sondersendung EKFV. Ja, wäre doch was, oder, Belkan?
Liebe Hörerschaft, wir richten eine 090-Nummer ein. Ja, wenn ihr Informationen zu dem Thema haben möchtet, ruft gern Maya und Belkan an, die geben euch da weitere Informationen. Ne? Weihnachten steht vor der Tür, die Jugend möchte E-Roller haben. Ist guter, ne? Und dann seid ihr auf der sicheren Seite.
Apropos sichere Seite, wir machen keine Rechtsberatung.
Und es wird auf keinen Fall sexuell. Ja, egal, was das für eine 90er Nummer sein sollte.
Oh. Okay, jetzt ist der Punkt erreicht, in dem wir einfach mal ausfaden und sagen, vielen Dank, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Wir wünschen euch eine gute
Lass
Zeit.
Lasst die Kerzen brennen.
Schönen Abend.
40.
Oh ja, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Tschüss.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viert euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank.